Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast. Heute haben wir gleich zwei große Themen zu besprechen und wie diese thematisch zusammenhängen, ja, das werden wir gleich noch klären im Detail. Aber erstmal möchte ich vorstellen meinen lieben Freund, den Kai. Hallo.
Ja, hi Andreas und auch ein Hallo an die Hörer.
Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über direkte zwei doch eigentlich noch sehr aktuelle Themen zu reden. Und wir haben eine interessante Mischung, weil wir einmal ein Spiel haben und zum anderen eine Serie haben. Also sind wir hier direkt in mehreren Gefilden unterwegs. Aber ich meine, wir sind der GamerWG-Podcast. Also würde ich mal sagen, wir lassen einfach mal dem Spiel den Vortritt. Oder was meinst du?
Ja, ich meine, innerhalb der WG kommen natürlich auch Serien und Filme vor. Ne? Was macht man denn abends? Man guckt halt sowas. Deswegen passt das schon ganz gut. Aber wir fangen natürlich mit dem Spiel an, weil es auch noch relativ aktuell ist und wir es ja auch gerade letzte Woche erst quasi gespielt haben.
Ja, das ist korrekt. Nicht nur wir haben es gespielt, muss man dazu sagen. Der Thomas hat es zum Beispiel auch noch gespielt. Ihm passt das jetzt aber gerade zeitlich nicht. Deswegen werfen wir vielleicht, wenn wir dann das Fazit machen, eben noch einen kurzen Kommentar dazu rein, wie er es empfunden hat, das Spiel. Denn insofern wäre es interessant gewesen, ihn noch dabei zu haben, denn seine Meinung fällt ein bisschen anders aus, aber
wahrscheinlich, ja.
Kommen wir gleich zu. So, über welches Spiel reden wir denn? Wir reden über das Spiel Hellblade, Senua's Sacrifice. So, die Sache ist, die Firma sind jetzt für uns beide, glaube ich, keine Unbekannten. Also ich denke mal, du wirst auch einige der Titel gespielt haben. Es geht nämlich um Ninja Theory und die haben, ich glaube, davor war tatsächlich Devil May Cry das
ja,
Neue.
Ja, richtig.
Genau, und dann haben sie noch dieses
Enslaved.
Enslaved, aber dann davor fällt mir gerade nicht der Titel ein. Heavenly Sword
ja,
oder so?
Ja, Heavenly Sword war das erste, was ich von ihnen gespielt habe auf der PS3 damals. Wo habe ich mit Maurice ja auch einen Podcast zugemacht. Ich guck grade.
Ja, das hatte ich nämlich leider nicht gespielt. Das war ja, glaube ich, auch exklusiv PS3. Beziehungsweise ist es immer noch.
Es war übrigens nicht das erste. Davor gab es noch dieses Kung Fu Chaos.
Oh, das kenne ich jetzt leider gar nicht vom Namen her. Okay.
Auf der Original Xbox. Ja, das kenne ich auch nicht, weil ich nie eine Original Xbox hatte. Da müsste man Thomas jetzt zu befragen. Aber danach dann halt das, was ich gespielt habe, oder danach habe ich eigentlich alle gespielt. Und das war dann eben Heavenly Sword, Enslaved und Devil May Cry, also dieses DMC.
Ja, Enslaved und Devil May Cry sind gute Spiele. Bei Devil May Cry gibt es ein paar Punkte, an denen man meckern kann. Aber unterm Strich würde ich sagen, es war ein Spiel, was doch ganz gut funktioniert hat. Es hat auf jeden Fall schöne Action geboten und ja, klar, was natürlich dann Fans der alten Reihe angeht, die wurden natürlich an einigen Punkten dann wohl enttäuscht, aber egal, es soll jetzt nicht das Thema sein. Die Rede ist von Hellblade und die Sache ist, obwohl wir dann jetzt eigentlich einen Entwickler haben, der dann halt solche großen Spiele gemacht haben, hat, wirkt dieses Spiel doch eher wie ein Indie-Spiel.
Ja, weil es nicht irgendwie für einen großen Publisher ist, sondern wirklich von denen wohl selbst aufgezogen wurde, also das ist nicht irgendwie für, jetzt wie DMC, für Capcom oder so gelaufen, sondern das haben die halt komplett alles selbst gemacht.
Ja, und ähnlich wie es man vielleicht von einem Indie-Spiel jetzt erwarten würde, es ist ein etwas kleineres Spiel in einem etwas kleineren Rahmen. Es ist nicht nur von der Spielzeit her entsprechend etwas kürzer, sondern es ist auch reduziert in seinen Mechaniken. Und dadurch nochmal besonders reduziert, dass man sich hierbei entschieden hat, einen wirklich sehr Story-basiertes Spiel zu machen. Also die Geschichte steht ganz klar im Vordergrund und man hat eigentlich so gut wie alles rausgeworfen, bis vielleicht noch auf die Kämpfe, da kommen wir gleich noch ein, was jetzt irgendwie den Verlauf der Geschichte jetzt irgendwie großartig behindern würde. Man hat natürlich versucht, Gameplay-Elemente reinzubringen in Form von Rätseln und Kämpfen, aber man hat zum Beispiel sämtliche Anzeigen, die man sonst gerne auf einem Bildschirm hat, sei es Lebensenergie oder vielleicht so ein Punkt, wo man hinlaufen soll oder irgendwelche anderen Angaben, hat man wirklich komplett von dem Bildschirm verbannt. Man sieht nur das Spiel.
Ja, das ist richtig. Das Spiel lebt ja auch mehr oder weniger eigentlich nur von der Geschichte, die es erzählt. Also das Kampfsystem finde ich relativ rudimentär, sage ich mal. Da kommen wir dann gleich noch zu. Und eigentlich ist es ja nur ein besserer Walking Simulator, finde ich.
In vielen Passagen tatsächlich, also man muss sich darauf einlassen, dass es einige Passagen im Spiel gibt, wo man wie ja der Name schon sagt, nicht viel mehr macht, außer laufen, wie du es gerade gesagt hast, und sich die Umgebung angucken und sich anhören, wie die ganzen Stimmen auf einen einreden. Denn jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem ganzen Clou des Spiels, denn den Charakter, den wir spielen, die gute Senua, hat ein Problem mit ihrer Psyche.
Ein großes Problem, ja.
Ein großes Problem. Was es für uns, den Spieler, allerdings dann auch problematisch macht, der ganzen Handlung oder dem Spiel erstmal zu folgen. Denn wir kommen in einer Welt ein an, die schwer für uns zu begreifen ist. Ich meine, gut, wir kriegen schon mit, dass wir irgendwie in einem nordischen Setting unterwegs sind und uns wird sehr viel nordische Mythologie um die Ohren geworfen. Uns wird sehr viel über Götter erzählt und bis letzten Endes von Ragnarök und eben in der Höllenwelt sind wir unterwegs. Wir, sage ich mal, werden damit sehr viel konfrontiert, aber die Sache ist, durch diese psychischen Störungen ist es nicht ganz einfach, der Handlung erstmal zu folgen, beziehungsweise zu verstehen, warum sind wir da, was ist unser Ziel, was wollen wir, was ist vorgefallen. Das dauert eine ganze Weile, bis wir dafür ein Gefühl bekommen. Und die Sache ist, das Spiel lässt doch auch einiges an Interpretationsspielraum, sagen wir es mal so.
Oh ja. Also man taucht ja auf am Anfang irgendwie in so einem Kanu oder Bötchen halt und fährt wohl Richtung ihres Heimatdorfes und stellt dann schon fest, dass so quasi in der ganzen Welt irgendwie überall Leichen rumliegen, Leute aufgehängt sind. Also es ist sehr düster vor allen Dingen auch das Spiel, unheimlich düster. Und dann geht's halt schon los, dass man Stimmen hört von allen Seiten, irgendwie positive, negative, also sie selbst, ja, die immer irgendwie mit sich redet. Wenn du das mit Kopfhörern spielst, übrigens kannst du auch tatsächlich richtig schön unterscheiden, wer da gerade spricht, von welcher Seite und so. Also Sounddesign ist schon recht gut und passt zu dem ganzen Spiel. Ja, und da merkt man schon, also das Spiel ist ein bisschen anders als vielleicht andere Spiele, weil irgendwas stimmt mit der guten Frau nicht und es macht dann im weiteren Verlauf des Spiels auch echt, also es sind große Hürden, dem Handlungsstrang irgendwie zu folgen. Ich hatte da wirklich Probleme mit, weil mein Englisch ist nicht so gut. Und wenn dann von allen Seiten auf dich eingeredet wird, irgendwie, dann hast du auch nicht so richtig das Ohr, das alles irgendwie zu verstehen und dann noch die Untertitel zu lesen, wenn dann vielleicht noch irgendwelche Kämpfe kommen, die zwar nicht so häufig auftauchen, aber wenn dann doch schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen fordernd sind, aber man muss sich schon da so ein bisschen mit beschäftigen, dann verstehst du nur noch die Hälfte von dem, was da erzählt wird. Also es ist schon nicht so einfach gewesen.
Ja, andererseits war es natürlich auch irgendwo das Ziel, dass du dich halt wie dann eben der Charakter im Spiel dann halt fühlst. Also und von daher ist es natürlich schon passend, dass du dann da durchläufst und auch nicht so richtig weißt, was jetzt nun Sache ist und dann Stimmen hörst, die dann sagen, geh weiter, geh nicht weiter, beziehungsweise immer diese ganzen Zweifel dadurch aufkommen, ist es nur richtig, was ich jetzt mache oder falsch. Und ja, was du gerade auch gesagt hast, die Stimmung ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also neben diesen psychischen Störungen haben wir insgesamt im Spiel eine sehr, sehr düstere Stimmung. Ich hatte eben ja schon gesagt, dass wir uns quasi durch die Hölle bewegen.
Ja, so kommt es einem vor.
Und die Sache ist, entsprechend düster ist das ganze Spiel inszeniert. Es ist sehr dunkel, es ist gerne mal auch mit Unwetter durchzogen und ich sag mal so wie so eine Art Schatten oder düstere Wolken ziehen dann gerne auf und tauchen wirklich, also verdunkeln das Spiel teilweise wirklich sehr stark. Und dann zu den ganzen Stimmen, die man hört, kommt ja auch noch hinzu, dass man auch viele Dinge sieht, die gar nicht da sind oder sich dann auch im Spiel dann verändern. Darauf basieren ja tatsächlich auch einige Rätsel, dass man irgendwo hinguckt und dann ist es so und dann gucke ich aus einem anderen Winkel oder gucke durch ein Tor und auf einmal sieht es dann wieder so aus. Und die Sache ist natürlich, das macht es dann für einen sehr schwer zu verstehen, was geht hier ab, was geht hier vor. Aber man kriegt dann schon ein Gefühl, wie sich dann natürlich der Charakter im Spiel dann wahrscheinlich dann fühlt. Aber macht das Ganze natürlich schwierig. Aber die Stimmung ist auf jeden Fall top. Und die Stimmung ist so eine Sache, die mich am Anfang sehr gefesselt hat. Also für mich persönlich war gerade der Anfang vom Spiel extrem stark. Und erst im späteren Verlauf hat das so ein bisschen umgeschlagen. Jetzt fange ich schon fast an, ins Fazit überzugehen. Aber ja.
Ja, die Stimmung ist großartig am Anfang. Also ich habe auch am Anfang gedacht so, ey, das ist irgendwie mal was ganz anderes, weil es eben so düster ist und weil es eben mit den Stimmen, die da auf dich einreden und so, schon sehr beklemmend ist. Ich weiß nicht, wir wollen das relativ spoilerfrei halten, denke ich mal, ne?
Zu Anfang, wir können gleich noch ein bisschen spoilern und auf die Geschichte eingehen, aber vielleicht mal so zu dem, sag ich mal, dann doch auch mal spielerischen Aspekten. Also wir laufen ja nicht nur einfach durch die Welt, nee, sondern wir haben ja auch nur Kämpfe, das haben wir ja schon erwähnt.
Ich wollte erst eigentlich noch auf die Rätsel eingehen.
Dann machen wir die Rätsel zuerst, darfst du dir gerne aussuchen.
Ja, weil das ist ja so neben dem Laufen eigentlich das übrigens Laufen, da muss ich anmerken, sie läuft mir eindeutig zu langsam. Ich finde das super anstrengend, dass die so träge ist. Und ich habe die ganze Zeit immer nur mit der Renntaste mehr oder weniger versucht, die ein bisschen zu beschleunigen. Aber das ist ja auch nicht wirklich schnell, ne?
Nee, aber die Renntaste ist absolut Pflicht. Also ich habe die immer nur gedrückt gehalten. Ich weiß gar nicht, ich hätte vielleicht mal ins Optionsmenü gucken sollen, ob es vielleicht ein Autorennen gibt, weil das normale Bewegungstempo ist einfach Schneckentempo.
Ja.
Und das Renntempo ist einigermaßen noch akzeptabel, aber man muss sagen, es gibt so einige Situationen, gerade wenn es ums Backtracking geht, es gibt Situationen, in denen muss man halt wieder zurücklaufen, wenn man dann einen bestimmten Punkt erreicht hat. Und ja, da würde man sich dann doch etwas mehr Geschwindigkeit wünschen.
Ja, finde ich auch. Und die Kamera ist mir ein bisschen zu dicht dran. Da habe ich schon gedacht, das kann man bestimmt, wahrscheinlich ist es ja die Unreal Engine. Und da gibt es ja bestimmt irgendwie wieder irgendwelche Parameterdateien, wo man das hätte ändern können, weil ich habe es auf dem PC gespielt. Aber ich habe es jetzt so gespielt, wie es halt voreingestellt war. Und dann ist die Kamera sehr, sehr dicht hinten hinter der Figur. Und es war mir teilweise zu nah. Also ich finde, da leidet ein wenig die Übersicht.
Ja, gerade in den Kämpfen, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber gerade in den Kämpfen ist die Kamera tatsächlich einer meiner größten Feinde gewesen. Aber wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Du wolltest ja erstmal zu den Rätseln was sagen.
Ja, ich wollte sagen, halt, wenn man dann da durch die Landschaften läuft, dann kommen halt immer wieder irgendwelche verschlossenen Tore und Türen. Und um diese aufzukriegen, muss man meistens einfach nur Symbole finden, die man einfach irgendwie durch perspektivische Verschiebungen, also man muss an einem bestimmten Punkt stehen und dann hat man halt diese Fokustaste, die sehr wichtig ist halt im Spiel. Und dann zoomt die Kamera halt ein bisschen auf das, was man gerade anschaut. Und dann, keine Ahnung, sind halt Bäume, die sich genau so überschneiden, gerade wenn man an diesem Punkt steht, dass die dieses Zeichen ergeben. Und dann kann man halt die Tür öffnen. Oder wir haben Tore, die halt mehr oder weniger mitten in der Landschaft stehen. Und wenn man dann um das Tor rumläuft, sieht man in dem Tor, wie sich quasi auf der anderen Seite die Landschaft verändert hat. Also man hat dann irgendwelche Durchgänge oder Barrieren verschwinden und solche Geschichten. Also es ist relativ einfach von den Rätseln her. Wobei ich an manchen Stellen doch schon ein bisschen knobeln musste, um die richtigen Positionen zu finden. Also es war schon,
ja, richtig. Wobei nicht mal so einfach. Das Spiel greift einen gelegentlich unter die Arme, indem es, sage ich mal, schon so ein bisschen die Umrisse der Rune anzeigt, wenn du in die Nähe des Punktes kommtest, von dem aus du gucken musst, wo das ganze Ding sich versteckt. Aber es ist manchmal schon so ein bisschen Frickelei, dann herauszufinden, welcher der zahlreichen Gegenstände, die um dich herum sind, sei es nun der Baum oder eine Ruine von einem Haus oder keine Ahnung was, ne? Ja. Jetzt gerade dann halt im Endeffekt dann diese Rune ergibt, die du dann suchst.
Oder du musst auf Geräusche hören, das kommt auch vor.
Genau, genau. Aber gerade was diese Perspektivgeschichte angeht, da würde ich mal sagen, basieren die meisten Rätsel drauf, dass du halt eben einen korrekten Punkt finden musst und in die richtige Richtung gucken musst und dann eben das Ganze fokussierst und dann kommst du weiter. Es gibt an einer Stelle tatsächlich noch ein Rätsel, was dann halt mit Geräuschen arbeitet, beziehungsweise gibt, glaube ich, sogar zwei. Genau. Die waren jetzt aber nicht unbedingt meine Highlights, muss ich sagen. Gerade das eine fand ich eher ein bisschen sehr nervig. Das andere war okay, aber war jetzt auch nicht so der Bringer.
Das zweite davon, da habe ich auch ein Problem gehabt, weil wenn du da zu der Geräuschquelle läufst und dann davor stehst, dann kannst du so viel fokussieren, wie du willst. Es passiert nichts. Du musst wieder weggehen und dann ist da in der Mitte von diesem Platz ein Objekt. Und wenn du dich dahinter stellst, dann kannst du das fokussieren und dann geht es. Also es war manchmal ein bisschen tricky.
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber okay, das ist jetzt die, sag ich mal, eine Art und Weise, wie uns das Spiel dann beschäftigt hält. Die andere sind die Kämpfe.
Jo.
Die Kämpfe sind im Prinzip relativ simpel gestrickt in der Art und Weise, wie wir agieren können in den Kämpfen. Wir haben eine Waffe, ein Schwert, um genau zu sein.
Das Hellblade.
Genau, im Prinzip ja. Und die Sache ist, wir haben leichte Schläge, wir haben schwere Schläge. Das war es auch eigentlich schon. Wir können die aneinander ketten. Und dazu kommt eben noch eine Blockentaste. Und wie schon fast in sämtlichen Spielen üblich, schafft man es im richtigen Timing, die Blockentaste zu drücken, kann man den gegnerischen Schlag parieren, also einen richtig fetten, wuchtigen Schlag da hinten dran setzen. Es gibt quasi noch so eine Art Schildbrecher-Attacke, dass man den Gegner etwas wegdutzen kann und dann kann man damit seine Verteidigung aufheben. Und es kommen im späteren Verlauf noch so ein paar Spielereien dazu, dass man wie so eine Art Zeitlupeneffekt machen kann über diese Fokusfunktion. Und es gibt quasi noch so einen aufgeladenen Schlag, der auch noch hinzukommt im späteren Verlauf. Aber das war schon eigentlich so an spezielleren Sachen. Und es gibt auch noch eine Ausweichsrolle. Und
die wird später wichtig.
Ja,
gerade bei dem,
ich sag mal, so simpel, wie das jetzt klingt, es funktioniert eigentlich doch sehr gut. Aber der Punkt ist, also wenn du einen einzelnen Gegner hast, ist das System echt toll. Bei zwei Gegnern wird es schon mal ein bisschen stressig. Das Problem ist, Gegner kommen nicht nur zu zweit auf dich zu. Es gibt eine Menge Situationen, da kommen auch drei Gegner auf dich zu, auch schon mal vier Gegner auf dich zu. Das Spiel im späteren Verlauf kann auch gerne mal so eine Gruppe auf dich schicken.
Du hast eine Arena nachher.
Genau, und da wird es dann halt richtig problematisch, weil das ist ein tolles System, um dich auf einen Gegner zu fokussieren. Aber Gruppenkampf funktioniert, finde ich, mit dem System überhaupt nicht. Und dann ist da natürlich das Problem, wenn die einmal um dich herumstehen, wird es richtig problematisch, weil die hauen natürlich dir dann auch gerne in den Rücken. Und zwar warnt dich das Spiel schon mal in Form der Stimmen so vor, so nach dem Motto, ja, pass auf, du kriegst gleich einen Schlag.
Dir,
aber ja, aber dann jedes Mal dann auch wirklich in dem Moment wieder ausweichen zu können oder zu wissen, steht er jetzt nun eher rechts oder links von dir, weil da kommt nämlich auch das Kameraproblem wieder zu tragen. Du siehst die Gegner hinter dir nicht wirklich gut. Und noch ein anderes Problem, was ich nervig fand in solchen Situationen, die Gegner tauchen einfach aus dem Nichts auf in den Arenen, in denen man kämpft. Das ist so ein bisschen wie jetzt zum Beispiel bei Doom 3 oder bei auch dem neueren Doom. Du gehst in den Raum, auf einmal so flupp, 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 flupp und überall tauchen die Gegner auf. Und die können wirklich von überall herkommen und gerne auch in deinen Rücken. Und ja, das macht die Kämpfe, finde ich, eher stressiger, als sie wirklich sein müssten. Denn ich finde die Kämpfe gar nicht mal so schlecht. Aber durch diese Gruppen, die dann irgendwann um dich herumstehen, wird's mehr Arbeit, als es, dass es mir Spaß macht, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich fand's am Anfang nervig, vor allen Dingen halt, wenn mehrere Gegner auftauchen. Muss aber sagen, dass ich mich zum Ende hin, gerade dann bei den Arena-Kämpfen, die ich nervig fand, ja, aber ich habe mich damit irgendwie arrangieren können. Also es hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Ich bin dann wirklich nur noch mehr oder weniger immer rumgerollt, habe dann halt die leichten Angriffe genommen, weil die schweren Angriffe, die kannst du eigentlich nur nehmen, wenn du fokussiert hast und Zeitlupe läuft. Dann kannst du die schweren Angriffe nehmen, ansonsten musst du schnell sein. Also immer wieder ausweichen, schlagen und wenn dann halt hinter dir einer kommt, die haben meistens ins Leere gehauen oder ich habe in dem Moment dann halt, wenn der Spruch kommt, hinter dir die Kontertaste gedrückt, womit du dann schön den Schlag parieren kannst. Es ging nachher, ja. Aber was ich nervig fand, sind dann vor allen Dingen die Gegner, die dann eben in dieser spirituellen Welt quasi sind, die du nicht kontern kannst, ja, solange die so sind. Weil die halt irgendwie nur schemenhaft da sind. Dann musst du warten, bis sich dieser Schlag oder dieser Fokus aufgeladen hat. Und dann kannst du die wieder fokussieren und erst dann sind die angreifbar. Also das fand ich ein bisschen stressig nachher zum Ende hin und ich war froh, wie ich dann durch war.
Ja, da muss ich dir zustimmen, das absolut. Also grundsätzlich, wie gesagt, finde ich das System eigentlich nicht schlecht, nur ich finde, es klappt einfach nicht so ganz reibungslos, wie ich es mir dann gerne gewünscht hätte, gerade so, wenn diese großen Arena-Kämpfe kommen, da hätte ich mir dann doch noch mal ein paar Anpassungen an das System gewünscht. Aber okay, lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Es gibt auch ein paar Bosskämpfe in dem Spiel tatsächlich.
Ja.
Wobei jetzt die ersten zwar
die
interessant aussehen, aber jetzt spielerisch jetzt eigentlich nicht so schwer sind.
Die tauchen nachher auch dann wieder als Arena-Kämpfer mit auf, ne?
Genau, also viele der Gegner, wo man am Anfang dachte so, wow, das ist jetzt voll der fette Boss, stellt man fest, dass das Spiel später die einfach um die Ohren haut, in größerer Anzahl dann auch sogar tatsächlich.
Sogar alle fällt mir gerade auf. Die tauchen alle wieder auf. Auch das Riesenvieh, was du da in der Dunkelheit bekämpfst, taucht auch am Ende auf. Wieder.
Ja, das stimmt. Das Ende hat schon fast so ein bisschen dieses übliche Boss-Rush-Phänomen.
Ja. Genau. Wir schmeißen jetzt einfach alles wieder entgegen, ja. Genau.
Ja, was natürlich ein bisschen schade ist, weil dadurch wirkt natürlich ein Boss nicht mehr so, ich sag mal, einprägsam und so besonders, ne, wenn dann ein Boss dann irgendwann Kanonenfutter wird. Aber okay, das ist jetzt nochmal wieder eine ganz andere Diskussion.
Ich fand den Bosskampf übrigens in der Dunkelheit gegen das Vieh, den fand ich schwierig. Das war auch eine der beiden Stellen, wo ich tatsächlich mal gestorben bin. Also ich bin insgesamt zweimal gestorben in dem Spiel. Einmal irgendwo relativ am Anfang noch. Und dann bei diesem Bosskampf da gegen dieses hundeartige Riesenvieh.
Da bin ich auf jeden Fall auch einmal gestorben, aber ich bin noch zwei weitere Male gestorben. Aber einmal war ganz blöd, weil ich eine Sache noch nicht wusste. Darauf können wir vielleicht mal kurz zu sprechen kommen. Die Sache ist, es gibt im Spiel ja kein Tutorial. Es sagt dir ja nichts. Nee. Entweder machst du es so wie ich, du drückst einfach alle Tasten und findest dann heraus, wofür was gut ist. Was ich dann aber später merkte, man kann auch einfach mal die Starttaste drücken und im Menü werden die Tasten auch angezeigt. Das habe ich dann irgendwie nach anderthalb Stunden oder so festgestellt.
Der sagt dir aber, schwerer Schlag, leichter Schlag, das wurde mir am Anfang angezeigt.
Echt?
Ja.
Okay, das habe ich bei mir nicht
gesehen. Das sagt dir das Spiel.
Gesehen.
Direkt, beim ersten Kampf sagt es dir das. Ja, ja, das wurde mir angezeigt. Also ich spiele ja mit dem Xbox-Controller, also mit dem Elite-Controller am PC und da wurden mir die Tasten angezeigt, also Y und X.
Okay, aber...
Und auch die Blockentaste wurde auch... Doch, das Spiel zeigt dir die Tasten alle an.
Ich bin verwirrt, das hat es bei mir irgendwie nicht gemacht. Also das war nämlich ein großes Problem, dass es irgendwie bei mir alles nicht so richtig da war. Seltsam.
Ja, seltsam. Nee, also das.
Aber die Sache ist, was ich nämlich nicht wusste, ist, was man nämlich vielleicht wissen sollte, wenn man niedergeschlagen wird, beziehungsweise erstmal umgehauen wird, kann man einfach über Button-Mashing wieder aufstehen. Ja. Und das wusste ich beim ersten Mal nicht und bin dann einfach da liegen geblieben, bis ich dann umgehauen wurde komplett. Und beim anderen Mal, wo ich dann einfach auf die Tasten gehämmert habe, stehe ich dann wieder auf und denke mir so, ach, sieh an, man kann ja einfach weiterkämpfen.
Ja, das hatte ich beim ersten Tod auch, dass ich dann liegen geblieben bin und dann kommt der Gegner nochmal und muckst dich halt ab. Ja, das Spiel sagt ja am Anfang auch, dass es wohl halt so eine Art Permadeath gibt. Sprich, wenn du hast du bist irgendwie, also es wird dir angezeigt, du bist vergiftet, weil du am Arm irgendwie so eine komische Masse hast und desto öfter du stirbst in dem Spiel oder so, dann klettert das halt immer weiter deinen Arm rauf und landet dann irgendwann auch im Gesicht. Und es heißt dann halt, wenn du zu oft stirbst, dann löscht das Spiel irgendwie deinen Spielstand. Das war auch irgendwie im Vorfeld schon so gerüchteweise im Internet und hat
genau,
auch.
Genau, es ging durch sämtliche News-Seiten,
ja,
wo ich mir schon irgendwie dachte, ob das nicht einfach so ein Marketing-Gag ist.
Ein
aber du hattest
ja
eben sogar noch was gesagt, was es ja schon fast eigentlich unterstreicht.
Ja, ich habe auf YouTube irgendwie Videos dazu gefunden, wo sich Leute halt wirklich kontinuierlich killen lassen und da passiert nichts mit Spielstand löschen. Also ich glaube, das ist nur ein PR-Stunt gewesen.
Ja, beziehungsweise es kann natürlich sein, dass die Entwickler wirklich die Idee hatten, dich dann halt zusätzlich als Spieler unter Druck zu setzen, dass sie dann halt sagen, okay, ne, du musst jetzt halt wirklich Schiss haben, zu oft zu sterben. Und aber ich finde eher, nehmen wir mal als Beispiel den Maurice, bei ihm hat das genau ins Gegenteil umgeschlagen. Der hat gesagt, nö, wenn mir ein Spiel so ankommt, dann spiele ich das nicht. Ich möchte kein Spiel, was von mir verlangt, hier ein richtig guter Spieler zu sein. Und ansonsten war es das. Und nun mag das zwar jetzt hinfällig sein, aber es ist trotzdem natürlich eine Sache, die kann auch einige Spieler dann tatsächlich abschrecken, die dann sagen, so sowas fange ich erst gar nicht an. Ne? Obwohl es auf der einen Seite hat es ja dann auch automatisiert ein Schwierigkeitssystem. Also du startest das Spiel, kriegst gar keine Auswahl.
Doch.
Leicht, mittel, schwer.
Doch.
Wieso hast du all die... Hast du schon mit einer gepatchten Version gespielt?
Nein. Ich wollte dir nur sagen, also normal, du kannst den Schwierigkeitsgrad auswählen. Es gibt vier verschiedene. Ich meine,
es gibt mehrere, ja, aber was ich sagen wollte, ist, wenn du das Spiel startest, war bei mir so, kam nichts. Es startet automatisch in dem automatischen Schwierigkeitsgrad, der sich irgendwie nach welchen Parametern auch immer einstellt. Aber du kannst im Optionsmenü kannst es einstellen, das ist richtig, aber beim Spielstart kommt keine Auswahl.
Ach so, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich gucke grundsätzlich immer erst in die Options rein. Das ist so PC-Spielertum, ne? Erstmal in die Options gucken, ob man noch irgendwas umdrehen kann. Man muss ja sowieso, erstmal checken, ob die Grafikeinstellungen alle auf Regler rechts hängen, ja? Man weiß es ja nicht, wie das Spiel das voreinstellt. Deswegen gucke ich erst immer in die Options. Kann sein, dass ich es da gesehen habe, Ich weiß,
okay, weil da steht's nämlich drin, da kann man es einstellen, aber das war nämlich so eine Sache, die mir am Anfang aufgefallen ist, weißt du, du drückst Spiel starten, kommt nichts, bist einfach direkt im Spiel drin. Wie gesagt, ich habe das erste Mal nach anderthalb Stunden dann mal den Startknopf gedrückt und stelle auf einmal fest, so, ach, guck mal, da stehen ja sämtliche Tasten erklärt und da steht auch das Schwierigkeitsgrad und so weiter.
Also ich habe es auf Mittel gespielt, auf einem normalen mittleren Schwierigkeitsgrad. Und
ich habe einfach Auto gelassen.
Ich fand es jetzt, wie gesagt, nicht so schwer. Ich bin zweimal gestorben und ja, man kam gut durch. Spielzeit, es war die Rede von irgendwie 8 bis 10 Stunden. Also ich habe 8 Stunden gebraucht und du, glaube ich, 6, ne?
Zwischen 6 und 7. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, dafür müsste ich mein GOG-Interface mal aufmachen, was da so drin steht, aber es war relativ zügig eigentlich, wie ich da durchgekommen bin. Überraschenderweise hatte da, glaube ich, der Thomas, meine ich sogar, was von 10 Stunden gesagt, oder? Ich will ihn nicht falsch zitieren.
Ich meine, müsste ich jetzt im Verlauf nachgucken, in WhatsApp. Ich meine, er hätte was von 10 bis 12 Stunden gesagt, hätte er auf GameStar gelesen oder GamePro. Ich weiß nicht. Also wie er an die Zahl gekommen ist, ich habe was von 8 bis 10 gelesen. Und wie gesagt, ich habe 8 gebraucht, wobei ich bei manchen Rätseln auch ein bisschen länger gebraucht habe. Gerade hinterher, da gibt's Rätsel, Perspektivenrätsel, wo du eine Brücke zusammensetzen musst. Da habe ich den scheiß letzten Punkt nicht gefunden, wo man die Brücke dann richtig betrachten oder richtig fokussieren muss. Mann, das hat gedauert. Also da war ich wirklich bestimmt 20 Minuten beschäftigt, bis ich das gelöst hatte.
Also mein Kommentar war nur, weil ich hatte auch mit Maurice drüber gesprochen, also wenn ich die Renntaste nicht benutze, dann brauche ich mit Sicherheit noch ein paar Stunden mehr.
Ja, aber ansonsten, das auf jeden
ansonsten Fall. Ansonsten ist es eigentlich doch relativ, sag ich mal, zügig durchzuspielen, tatsächlich.
Ja, Highlights im Spiel. Also ich würde sagen, mein Highlight war, man kommt nachher irgendwann mal zwischendurch wirklich in so eine Art Hades, was so Höllenfeuer gleich überall ist. Und das, also das war eins der Highlights von dem Spiel, würde ich sagen. Weil das sah, waren zwar auch immer nur Arena-Kämpfe, die man da bestritten hat, aber es sah schon sehr beeindruckend aus. Fand ich schon stark. Und wenn man mal sich erinnert an die schönen Tage im Leben und das Spiel plötzlich die komplette Atmosphäre wechselt von düster und tot nach, hey, wir sind im Frühling und alles blüht. Und das war auch schon geil.
Sieht schön aus, sind allerdings sehr kurze Abschnitte, also es ist meistens eigentlich eher düster.
Ja,
ich fand eigentlich, Highlights ist so eine schwierige Sache. Also was du meinst mit den Feuerabschnitten, ja, die sehen natürlich sehr eindrucksvoll aus. Und gerade auch was den, ich sag jetzt einfach mal Flammenriesen angeht, den man dann am Ende bekämpft, das wirkt schon sehr geil, das bleibt dann auch tatsächlich hängen.
Ja.
Oder die erste Passage, beziehungsweise am Anfang hat man ja 2 Türen zur Auswahl und es wird einem so ein bisschen freigelassen, welche man zuerst nimmt. Und ich hatte die, nennen wir sie jetzt einfach mal Flammentür oder Flammenwelt, dann hatte ich als zweites gemacht. Davor bin ich dann halt
bist du genauso gegangen wie ich.
In diese eher, sagen wir mal, Raben, Knochen, Krähen, irgendwas Welt gegangen, wo dann sehr viel dann mit den Perspektivspielereien gearbeitet wird. Und gerade was dann diese Knochengerüste angeht, die überall rumstehen, die machen einen schon so ein bisschen Schiss. Vor allen Dingen, wenn dann solche Perspektivsachen passieren oder sich Dinge umstellen und du denkst dir so, hat es sich jetzt gerade bewegt oder nicht?
Ja, ja. Ich bin auch genauso gegangen wie du. Ich habe auch die linke Tür zuerst gemacht, da mit diesem Raben, Dämon und ja, das war schon ziemlich cool, ja. Da hatte ich auch noch richtig Spaß, aber ich glaube, wir können beide sagen, dass wir so ab der Mitte des Spiels beide unsere Probleme hatten, oder?
Ja, ich muss sagen, bei mir war es so, ich habe dann die beiden Türen gemacht und fühlte mich wirklich gut unterhalten und hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Und wenn man diese beiden Türen macht, dann öffnet sich eine andere Tür und dann geht's über eine Brücke, die einen dann eigentlich in die eigentliche, sag ich mal, Höllenwelt bringen soll. Und da war ich tatsächlich noch guter Dinge und erst danach fing es dann an, ins Gegenteil umzuschlagen und da würden wir jetzt so langsam ins Spoiler-Territorium kommen, was da dann passiert, aber dann kommen einige Rätselabschnitte noch und einige fand ich doch eher sehr nervige Kampfpassagen später und ich muss tatsächlich sagen, ich hätte mir das Spiel vielleicht noch mal ein bisschen kürzer gewünscht, mit so einigen Dingen rausgestrichen, die mir nicht gefallen hätten, dann wäre ich vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen glücklicher gestimmt gewesen. Aber grundsätzlich so die ersten Spielstunden waren schon geil von der Atmosphäre her. Aber wie gesagt, es ist irgendwann gab es diesen Punkt, wo es umgeschlagen ist, wo ich bei den Kämpfen einfach nur dachte, ich möchte sie hinter mir bringen, wo ich bei jedem nächsten Rätsel mir dachte so, ach komm, bitte schon wieder, ich hab doch jetzt schon so oft und ich will auch nicht mehr. Nicht noch eine Brücke zusammensetzen oder nicht noch eine Rune suchen. Ich hab doch jetzt schon 100 Runen zusammen.
Bevor wir jetzt irgendwie, wenn du noch wirklich spoilern willst, würde ich ganz gerne noch mal kurz ein bisschen auf die Technik eingehen. Ich habe es ja am PC gespielt und es sieht also schon sehr, sehr beeindruckend aus auf dem PC. Also die Grafik ist wunderschön, wie gesagt, Unreal 4 Engine. Und ich finde vor allen Dingen auch beeindruckend, ich habe mir so ein bisschen das Making-of dann nachher noch angeguckt. Die gute Melina Jürgens ist übrigens eine Deutsche, die die Sensor spielt. Das ist eigentlich die Video-Editorin bei Ninja Theory. Und ja, weil das halt ein relativ kleines Budget hatte, das Spiel, und sie keine große, keine Ahnung, Ellen Page oder sowas einkaufen wollten, haben sie sie halt gefragt, da die sowieso irgendwie so ein bisschen clownsmäßig immer unterwegs ist in der Redaktion, sei schon, in den Büros da. Und sie hat dann ja gesagt. Und ich habe geguckt, dieses Motion Capturing, das haben die ja wirklich so gemacht, dass es, also das ist ja, also wirklich, es wird live dargestellt in der Engine. Ja, die haben also Vorführungen gemacht, wo du dann wirklich sie siehst, auf der Bühne stehen mit dem Mocap-Anzug und der Gesichtskamera, und im Hintergrund siehst du das Spiel, und sie hat Live-Acting gemacht. Also sie hat live das Spiel quasi geactet. Im Hintergrund auf der Leinwand konntest du halt im Spiel sehen, was sie gerade da auf der Bühne macht. Und das hat Ninja Theory wohl jetzt soweit halt entwickelt, dieses Mocap-Verfahren. Ich fand das schon sehr, 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 sehr geil, weil meines Wissens war das bisher noch nicht so. Ne? Also in Uncharted und so ist zwar auch alles Motion Capturing, aber ich denke mal, die zeichnen das auf und rendern das nachher dann im Spiel. Aber die machen es halt wirklich live. Also sprich, es wird live geactet und du siehst das fertige Produkt sofort in Echtzeit. Also schon sehr beeindruckend. Oh ja, und Sounddesign habe ich ja schon gesagt. Ne? Gerade dann jetzt mit 5.1 oder so ist das schon cool.
Ja. Also ich kann jetzt auch leider keinen Vergleich zur Konsole ziehen, denn ich habe es jetzt auch auf dem PC gespielt, auch aufgedreht das Ganze und sieht top aus. Von daher kann ich jetzt natürlich keinen Vergleich ziehen, wie es jetzt auf der Konsole aussieht. Ich denke mal, es wird aber jetzt nicht, ja, sage ich mal, schlecht aussehen, weil es jetzt ja kein Spiel ist, was auch riesige offene Welten oder so darstellen muss, sondern es ist ja schon eher etwas schlauchig angelegt, und da kann man ja in der Regel gerade grafisch dann noch ein bisschen einfacher mehr rausholen, und ich denke mal, auf den Konsolen wird das auch gut aussehen, aber auf dem PC ist es allererste Sahne, also da kann man nicht meckern.
Ich meine, Thomas hätte gesagt, PlayStation Pro 4K sieht gut aus, war so seine Aussage, ne?
Ja, kann ich mir auch, wie gesagt, gut vorstellen. Das ist jetzt kein Spiel, was, sage ich mal, für die Konsolen eigentlich ein großes Problem darstellen sollte, also vielleicht hätte ich dann gesagt, ich weiß nicht, wie es dann mit den Anführungszeichen kleineren Varianten der PS4 und dann halt der normalen Xbox One ist, was für Auflösungen die jetzt genau fahren. Aber es sieht gut aus auf dem PC auf jeden Fall. Sounddesign, hast du schon gesagt, ist auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Gerade mit Kopfhörern wird ja auch vom Spiel empfohlen, dass man die anziehen soll. Ja. Muss man natürlich nicht zwingend machen, das funktioniert auch so. Aber dann, sag ich mal,
ist für die Ortung
dann auch nochmal eine Hausnummer höher.
Ist für die Ortung der Stimmen aber schon von Vorteil, das stimmt allerdings, ja. Stimmt. Du spielst ja jetzt auch in der PC-Liga wieder mit. Habe ich ganz vergessen. Ja, du hast ja eben schon gesagt, du hast die GOG-Version, ich habe Steam. Hm? Aber ja, stimmt, du bist ja auch wieder im PC-Lager angekommen.
Ja, also das heißt, ich war nie komplett weg, aber ich habe PC-mäßig aufgerüstet, sodass ich jetzt auch wieder Spiele richtig auf dem PC genießen kann und nicht, wie es davor immer der Fall war, immer mich wieder rantasten musste, so, okay, was kannst du machen? Und dann hast du dann wirklich einige Spiele, die ich dann teilweise nur auf mittleren Details oder manchmal sogar noch weiter wieder runterstellen musste, wenn es halt richtig anspruchsvolle Sachen waren. Und das war schon ärgerlich, ne? Und jetzt kann ich die Sachen richtig aufdrehen und einfach genießen.
Ja, so ist das richtig. Ist schon geil, ne? Wenn man ein Spiel startet und alle Regner nach rechts knallt und hat trotzdem seine vollen 60 FPS.
Ja, ja, das ist einfach schon ein geiles Gefühl.
Ja, stimmt. Ja. Wenn du noch ein bisschen spoilern willst, ich weiß gar nicht, ob wir großartig spoilern müssen, was die Geschichte angeht oder so. Ich meine, wir wollen ja, dass die Leute auch noch gleich ein bisschen weiter zuhören, wenn wir uns an das zweite Thema machen. Sonst würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier irgendwie so 5 Minuten oder so, sag ich mal. Dann kannst du noch was spoilern, weil ich wüsste jetzt gar nicht, was ich großartig spoilern will.
Nee, nur kurz ein bisschen umreißen. Wir müssen nicht direkt die komplette Auflösung machen, aber dann werde ich mal schauen, dass ich vielleicht auch in den Posttext noch die Zeiten reinschreibe. Ansonsten seid ihr jetzt kurz gewarnt. Es kommt jetzt der Spoiler-Teil und idealerweise findet ihr auch in der Beschreibung, ab welcher Minutenanzahl genau dann das nächste Thema beginnt. Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen.
Alles klar.
Okay. So, zu den Spoilern, beziehungsweise zu der eigentlichen Geschichte des Ganzen. Wir haben ja in der Vorbesprechung schon nochmal so ein bisschen versucht, das Ganze zu rekapitulieren und festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Die Sache, die ich jetzt so verstanden habe oder auf dem Schirm habe, ist, dass die Mutter, das erfährt man ja schon relativ früh im Spiel, dann gestorben ist, beziehungsweise am Anfang wird noch sogar gesagt, das hat sich selbst das Leben genommen, weil sie einem, ja, da wird es ja schon schwierig dann auch, was Senua dann angeht. Die stehen ja, sag ich mal, unter nicht so guten Stern, weil die ja irgendwie einen Fluch abbekommen haben, beziehungsweise er wirkt sich dann entsprechend auch auf andere aus, dass sie dann erkranken können. Es wird mal so und mal so dargestellt, es scheint irgendwie so eine Art Dunkelheit zu sein und die sind irgendwie verflucht von den Göttern, beziehungsweise müssen sich den Göttern besonders zuwenden, um dann wieder Heilung zu erfahren. Und das Problem ist, dass dann scheinbar der Vater auch noch irgendwie so eine Art Priesterfigur ist und der die auch nochmal richtig quasi dann die eigene Familie fertig macht. Und wie man dann später herausgefunden hat, ist ja die Mutter wohl auch verbrannt worden tatsächlich und hat sich nicht selbst oder aus eigenen freien Stücken das Leben genommen.
Ja, ja.
Und das einzige Positive, was Senua so in ihrem Leben hatte, war dann halt ein Liebhaber, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie weit sie wirklich zueinander gefunden haben, aber das Problem ist, dass der Vater nun mal alles daran getan hat, dass das Dorf richtig schön gegen die aufgewiegelt wurde. Und aus irgendwelchen Umständen ist dann auch ihr Freund dann gestorben, beziehungsweise erst, wenn ich das, ich habe nochmal so eine Ausarbeitung gelesen dazu, erst irgendwie der Vater von dem Typen und dann er wohl scheinbar. Und sie macht ja diese Reise mit einem Beutel, wo vermutlich der Kopf drin ist, genau, von dem Freund. Und sie versucht ja, seine Seele zu finden und dann irgendwie zu retten. Und macht sich ja deswegen überhaupt in diese seltsame Höllenwelt auf. Und wie gesagt, es ist eigentlich das ganze Spiel, muss man schon eher sagen, ein Kampf, den sie gegen sich selber führt. Weil sie sich ja eigentlich alles einbildet. Das sind ja alles Stimmen, die in ihr drin sind und man kann schon sagen, es ist eigentlich nur ein Kampf gegen sich selber, den man führt, tatsächlich.
Ja, sie hat ja diese Psychosen, aber du hast die Ausarbeitung gelesen, ja, weil ich habe das schon wieder so ein bisschen anders verstanden. Ich habe halt das so verstanden, dass sie halt wirklich von ihrem Vater mehr oder weniger, weil sie eben diese Psychosen hat, verstoßen wurde. Thomas hat auch noch irgendwas von einer Vergewaltigung gesagt. Das habe ich jetzt nicht irgendwie gefunden. Oder beziehungsweise ist mir nicht irgendwie bewusst geworden, dass das passiert ist. Kann natürlich sein. Jedenfalls ist sie wohl verstoßen worden und lebt dann als Ausgestoßene und hat aber irgendwie dann diesen Freund. Und als sie irgendwie dann mal zurück will da in das Dorf, das ist überfallen worden oder sowas. Aber jedenfalls hängt der Freund dann irgendwie da aufgehängt irgendwo an so einem Kreuz rum und ist schon total verrottet. Also so ganz habe ich das nicht verstanden, ob das jetzt nur alles in ihrem Kopf abgeht oder nicht. Ja, und ja, aber der Sinn, den sie da drin sieht, ist wohl wirklich halt mit diesem Schädel irgendwie in die Unterwelt zu gehen und seine Seele zu befreien, damit er quasi von den Toten wieder aufersteht. Schwierig, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das alles nur in ihrer Birne abgeht oder ob das wirklich so als Story da herhalten soll. Das wird irgendwie meiner Meinung nach auch nicht richtig geklärt.
Also wie ich das auch verstanden habe, ist ja der eigentliche Endboss sie selbst. Also
ihre Mutter, so wie ich das verstanden habe, weil die Mutter ist doch verbrannt worden.
Ich hätte nämlich eher gedacht, sie selbst tatsächlich.
Ja, also man sieht ja, wie die Mutter verbrannt wird und die hat ja auch das halbe Gesicht dann da so weggebrannt. Und nachher, dieser Feuerdämon, den man da bekämpft, der sieht ja genauso aus. Aber ich meine, natürlich sieht sie sich ja irgendwie auch in ihrer Mutter selbst. Also ich habe das nicht so richtig nachvollziehen können, ob es die jetzt selbst ist oder ihre Mutter. Fakt ist, es bleibt am Ende.
Der Punkt ist, sie hat auf jeden Fall, kann man schon festhalten, schwere Traumata. Und der Vater hat sie in auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise auch misshandelt und mit diesem Göttern oder Priestertum dann auch malträtiert. Was genau im Detail passiert ist, ist schwer zu sagen, denn da hält sich das Spiel ziemlich viel offen.
Diese dunkle Stimme, die du die ganze Zeit immer, diese richtig tiefe, grollende Stimme, die du die ganze Zeit hörst, ist ihr Vater, ne? So wie ich das verstanden
genau.
habe.
Genau, so habe ich das auch verstanden.
Ja. Ja, und sie spricht ja auch die ganze Zeit immer mit ihm und er sagt ja dann auch irgendwie immer, dass er ihr eigentlich gar nichts Böses wollte und sie immer nur versucht hat zu beschützen, aber er kann das halt nicht, weil, ja, sie halt krank ist und so und irgendwie, was weiß ich. Also das ist auf jeden Fall sehr kompliziert.
Ja, aber das nur so, um mal so einen groben Ausblick zu geben, wie dann die Geschichte ist und was für, sag ich mal, Schwierigkeiten in der Deutung man haben kann. Also ich muss sagen, also wirklich alles im Detail habe ich nicht verstanden. Ich habe für mich so ein paar Sachen rausgenommen. Ja.
Ja, aber das Ende bleibt so ein bisschen offen. Also kann man schon mal sagen, es könnte eine Fortsetzung geben. Ich bezweifle es. Ich glaube nicht, dass ich dafür genug verkaufen wird. Ach so, apropos verkaufen. Das Spiel kostet ja, zumindest für den PC, nur 30 Euro. Ich habe die Konsolenversion 40. Finde ich ganz nett, weil eigentlich hätte Ninja's Theory eigentlich so wie bei Heavenly Sword, was ja auch nur 7-8 Stunden lang war, auch wieder sagen können, hey, Vollpreis. Aber das war damals Sony, ne? Weiß man nicht.
Ja, gute Frage. Auf jeden Fall, es ist zu einem reduzierten Preis erhältlich, was aber auch gemessen an dem, was man bekommt, jetzt finde ich schon in Ordnung ist. Also ich hätte mich wahrscheinlich schon ein bisschen geärgert, wenn ich jetzt 60 oder 70 Euro dafür ausgebe, weil es ist ja jetzt auch kein Spiel, was einen hohen Wiederspielwert hat.
Nee, gar nicht.
Es funktioniert einmal, aber ein zweiter Durchlauf würde ja exakt genauso ablaufen. Es gibt jetzt auch nichts, was man sich jetzt großartig freispielen kann. Es gibt Collectibles, ja, es gibt solche Steinsäulen mit Runen, die man finden kann. Und dann bekommt man einiges zur nordischen Mythologie erzählt, wenn man die fokussiert. Und es wird einem am Ende des Spiels dann auch angezeigt, wie viele man von denen gefunden
hat. Das siehst du auch bei jeder Rune, ne? Bei jeder Rune ist der Ring drumherum. Ich habe auch nicht alle gefunden. Also ich glaube, so 10 oder so habe ich vergessen.
Bei mir waren es ein bisschen weniger. Ich glaube, 4 oder 5 oder so fehlten mir. Aber das ist das Einzige, wo man vielleicht sagen könnte, das könnte einen Spieler dazu antreiben, das nochmal zu machen. Aber dafür muss ich sagen, spielt sich das Spiel jetzt auch zu langsam, als dass ich halt dann nochmal durchgehen würde. Weil so cool es ist, dann das einmal erlebt zu haben, so uninteressant ist es eigentlich dann, das nochmal ein zweites Mal zu spielen. Vielleicht, wenn man dann nach einigen Jahren sich nochmal zurückerinnert und sich denkt, wie war das eigentlich nochmal? Da legt man es vielleicht nochmal ein. Aber sonst ist es eine Sache, die funktioniert einmal und dann würde ich sagen, ist man dann auch erstmal bedient.
Ja, das würde ich sagen, ist auch schon ein relativ gutes Fazit, ne? Also einmal kann man das machen, es ist eine Reise, die ist es durchaus wert, einmal gemacht zu werden oder gespielt zu werden, aber es hat für mich auch keinen Wiederspielwert. Ich habe es also mittlerweile auch schon wieder runtergeschmissen. Es war nicht wirklich das, was ich erwartet hatte, sage ich mal. Ich hatte mir ein bisschen mehr davon erhofft.
Ja, bei mir war es so, da hatte ich, meine ich, auch bei der WhatsApp-Gruppe geschrieben, es fängt stark an, lässt aber auch stark nach. Also so begeistert ich zu Anfang noch war in den ersten Spielstunden, hat es dann auch irgendwann gereicht. Und es kam dann dieser Punkt, wo ich dann einfach nur noch durch sein wollte. Und dann habe ich es ausgemacht und war dann zwar schön, es gemacht zu haben. Das Spiel hat eine interessante Ansätze. Ist ja auch in technischer Hinsicht ist das gut gemacht. Dem will ich da auch nichts sag ich mal, jetzt schlecht reden, großartig, aber das ist jetzt halt so eine Sache, die hat man jetzt einmal gemacht, ist okay und abgehakt irgendwie. Also es ist jetzt für mich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt am Ende des Jahres auf das Jahr zurückblicke, wäre es jetzt für mich kein wirkliches Highlight. Es ist, kann durchaus Erwähnung finden, weil es ein interessantes Spiel war, aber es wäre jetzt für mich kein spielerisches Highlight zum Beispiel.
Nee, für mich auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das in meinen Top 5 oder so für das Jahr hier auftauchen wird. Das bezweifle ich sehr stark. Ja, dann sind wir mit Hellblade eigentlich schon durch, wa?
Genau. Und das Schöne ist, dass wir jetzt direkt anknüpfen können mit den Worten, es ist nicht wirklich ein Highlight.
Du nimmst das Fazit schon wieder vorweg.
ja, richtig. Und zwar haben wir beide wirklich erst kürzlich, also bei mir war es gestern Abend, bei dir liegt, glaube ich, noch ein Tag mehr dazwischen, oder?
Ich habe es vor dir fertig gehabt. Einen Tag vorher, glaube ich.
Kurz vor mir, ne? Genau, ja. Wir haben Defenders gesehen. Oder um genau zu sein, die Netflix-Serie, die Marvel-Netflix-Serie Defenders, wo dann das große, sag ich mal, Zusammentreffen der vier Charaktere, die vorher einzelne Serien spendiert bekommen haben, war jetzt halt quasi dann geendet in dieser Defenders-Serie. Wir haben Daredevil, wir haben Jessica Jones. Über die beiden Serien haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen.
Ja, die haben wir schon mal abgehandelt.
Genau, dann kommt jetzt noch Luke Cage und Iron Fist. Und alle treffen jetzt aufeinander in diesem fulminanten Spektakel, was sich dann Defenders nennt. Und wir beide haben so ein bisschen das Problem, dass wir uns gesagt haben, wow, das ist aber unterwältigend.
Ja, ich sag ja, Fazit gleich vorwegnehmen. Ja, ich habe mich da drauf gefreut, weil gerade die erste Daredevil-Staffel wahnsinnig geil war, liegt aber auch zum größten Teil mit an dem Antagonisten, also an Fisk, der hervorragend gespielt wurde. Und dann Jessica Jones fand ich wahnsinnig geil, auch aufgrund des Antagonisten. Ja, Kilgrave war super, haben wir ja beide schon in dem Podcast auch behandelt. Dann kam die zweite Staffel Daredevil, die ich auch gut fand, wobei ich sagen muss, dass das so in der zweiten Hälfte, wenn es dann so mit dem ganzen Elektra-Scheiß richtig abgeht, auch schon ein bisschen angefangen hat zu nerven.
Ja, so ging es mir auch. Ich fand den Einstieg sehr geil in die zweite Staffel.
Ja.
Vor allen Dingen,
Punisher.
Der Punisher kommt noch
super,
dazu. Ja, genau. Ja. Ne? Und denkst du so, boah, geil, ne? Jetzt geht's aber richtig ab.
Ja, aber der spielt in der zweiten Hälfte ja nicht mehr so eine große Rolle. Und dann,
genau, der wird zurückgenommen. Der ist ja eine Zeit lang auch noch im Krankenhaus, beziehungsweise es findet noch eine Gerichtsverhandlung statt und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall muss er sich ein bisschen zurücknehmen dann vom Verlauf der Geschichte her. Und dann kommt diese ganze Sache mit Elektra und so. Und die wird ein bisschen sehr breit getreten, wo ich mir dachte, oh nee, bitte Leute,
ja,
das muss doch jetzt nicht. Ne? Das heißt, man hat wirklich so einen Durchhänger. Zum Ende hin, finde ich, zieht's noch mal an. Wobei man sich so ein bisschen fragt, so okay, woher kommt das jetzt auf einmal wieder alles, wenn dann hier noch The Stick mit den, wie heißt nochmal die Gruppe, The Chased oder so?
Ja.
Quasi die Gegenspieler
von der Hand.
Dann auftauchen. Ja. Okay. Es gibt ein...
ich wollte gerade sagen, das ist dann so, das war der erste Punkt so in den Sachen Marvel-Serien, wo ich dann schon gedacht habe, so das hätte man vielleicht anders lösen können. Und gerade dann, was das Weinerliche dann von Daredevil angeht, weil der wird ja, was Elektra angeht, so weinerlich, ja. Och man, seine große Liebe, ja, hin und her, bla bla. Das ist so langweilig gewesen. Oder beziehungsweise,
ja, das war wirklich ein Punkt, der mich dann auch echt angeödet hat. Ich meine, auch irgendwann werden die Diskussionen so ein bisschen ermüden zwischen jetzt hier Matt Murdock, also Daredevil und Punisher, wenn es dann darum geht, Leute umzunieten oder nicht, ne? Haben die beiden ja sehr unterschiedliche Ansichten und ist am Anfang ja schön und gut, aber irgendwann wird das auch ermüden, dass sie jedes Mal wirklich diese Diskussion führen müssen, weil du denkst, oh Gott, ne, könnt ihr nicht einfach das akzeptieren, wie der andere drauf ist und es einfach machen? Irgendwann denkst du ja halt auch, was reicht. Und dann dazu kommt dann halt eben diese Liebesgeschichte, die dann halt auch sowas von überdramatisiert wird. Oh Gott.
Ja, warum wir jetzt hier auf die zweite Staffel Daredevil so eingehen, ist, weil genau das zieht sich auch in Defenders rein. Das ist nämlich das, worauf ich jetzt hinaus wollte.
Genau, das ist nämlich einer der wesentlichen Punkte, weil eben Elektra und The Hand und Stick und so weiter sind alles eben, das ist die Haupthandlung quasi von
Defenders.
Defenders, beziehungsweise es kommt noch ein Punkt dazu, der ein bisschen angefangen wird in Iron Fist, nämlich die Sache mit der heiligen Stadt, aus der er kommt, beziehungsweise in der er eine Zeit lang verbracht hat und eben diese namensgebende Faust bekommen hat, diese richtig schöne Glühwürmchenfaust.
Ja, das Leuchtefaust.
Ja, er hat ja dann einen mystischen Drachen erlegt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr davon. Ist aber auch egal. Er hat auf jeden Fall diese Kraft von einem Drachen bekommen. Und das Problem bei Iron Fist war auch, ich meine, du hast es, glaube ich, gar nicht noch nicht mal komplett gesehen.
Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe nur die Kritiken dazu gehört.
Und nur die Kritiken sogar.
Und in Podcasts darüber. Ja, das
ich habe es gesehen, aber die Serie ist dann irgendwann so... oder das Serienschauen ist dann irgendwann so verlaufen, dass ich das dann laufen lassen habe und irgendwas anderes nebenbei gemacht habe, weil das war sowas von langweilig.
Ja.
diese Serie hat eigentlich die ganze Zeit nur irgendwas angeteased, wo man dachte, oh, das könnte interessant sein, aber es ist nie was passiert. Also diese 13 Folgen waren es wieder, ja, mal, denke ich.
13, die sind alle immer 13 Folgen lang gewesen, wobei die Defenders jetzt die erste Serie ist, die halt kürzer ist mit 8 Folgen.
Genau, genau. Und boah, das war sowas von schnarchig. Ich meine, wir hatten da vorher ja schon mal ein bisschen gesprochen über Luke Cage, wo wir gesagt haben, naja, kommt nicht mehr so ran an die ersten beiden Sachen. Hat atmosphärischen ein paar nette Momente, vor allen Dingen auch, was die Einbindung des Soundtracks angeht, finde ich, kann man jetzt Luke Cage nicht wirklich Vorwürfe machen. Aber ja, schon bei Luke Cage war bei mir so irgendwo so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, kommt diese Serie mal in Fahrt.
Ja, die war auch ein bisschen schnarchig. Wobei ich jetzt sagen muss, also für Defenders zu gucken, sollte man sich auf jeden Fall die zweite Staffel Daredevil vorher geben. Und
ja,
ich würde auch sagen, man sollte Luke Cage eine Chance geben, weil doch relativ viel auch aus Luke Cage mit in Defenders reingeflossen ist. Also was so Hintergründe angeht und so. Ich meine auch Misty, die Polizistin und so. Das kommt ja alles aus Luke Cage.
Genau.
Iron Fist kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Ich habe aber gehört, das müsste man nicht unbedingt gesehen haben für Defenders. Und ich muss jetzt auch sagen, nachdem ich Defenders jetzt gesehen habe, weiß ich nicht, ob ich Iron Fist überhaupt noch mal irgendwie sehen muss, weil, ja, das kann ich auch schon sagen, der ist da genauso schnarchig. Ja. Wobei die richtig guten Sachen eben, Daredevil Staffel 1 und Jessica Jones, die stehen irgendwie für sich. Ich würde sagen, die sind außen vor. Die muss man für Defenders jetzt nicht gesehen haben. Sollte man aber trotzdem gesehen haben, weil es halt wirklich das Beste ist.
Ja, sollte man unabhängig davon auf jeden Fall gucken. Und ja, jetzt sind wir so ein bisschen an einem Problem.
Ja.
Dass man halt sagen muss, dieses Projekt Marvel bei Netflix, es ist so vielversprechend gestartet, muss man ja wirklich sagen.
Ja, eben.
Wo Daredevil rauskam und dann später Jessica Jones, da war ich einfach hin und weg und ich dachte mir, wow, die haben alles richtig gemacht, ne? Und da kommt jetzt einfach das mega hammermäßig geile Projekt raus, wo du als Comic-Fan und dann auch als jemand, der dann ganz gerne dann halt Comics so in Serienform dann auch genießt, kommst du voll auf deine Kosten. Und gerade Daredevil und Jessica Jones, die ersten Staffeln, haben vieles auch in den Schatten gestellt, was man sonst so an Comic-Umsetzungen hatte. Aber dann war man auf so einem wirklich hohen Punkt gestartet und alles, was danach kam, ging dann immer so ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter runter. Und jetzt sind wir dann so auf dem Defenders-Niveau, was dann zwar im Vergleich vielleicht zu Iron Fist noch einige wieder positive Momente hat, aber insgesamt einfach nicht mehr so zünden kann.
Nee, also ich würde sagen, Defenders liegt ungefähr für mich auf dem Niveau von Luke Cage, vielleicht ein bisschen drüber, also von der Gesamtserie jetzt her. Mhm. Aber kommt natürlich noch nicht mal an die zweite Staffel Daredevil ran. Aber ich meine, wir nehmen das jetzt hier. Pass auf, ich würde sagen, wir machen das jetzt hier auch gar nicht spoilerfrei oder so, sondern wir machen hier direkt Nägel mit Köpfen und sagen, so wie es ist, also Defenders ist im Prinzip eine leichte Weitererzählung von der zweiten Daredevil-Staffel, schließt da nahtlos mehr oder weniger an, dann kommt die Iron Fist noch mit dazu und ja, so wird die Handlung da fortgesetzt und das ist insgesamt irgendwie nicht befriedigend, allein von der Story her schon nicht. Zu den Problemen, die die vier Charaktere untereinander haben, kommen wir jetzt gleich noch. Aber allein schon von der Geschichte her, mit der Hand und was da passiert, das war so schnarchig und so langweilig. Also tut mir leid, das hat bei mir nicht wirklich gezündet.
Ja, so witzig und interessant man sich so ein paar richtig schöne Kämpfe dann gegen diese Hand vorstellen kann mit ihren Ninja-Kriegern, so langweilig ist es eigentlich in der Serie dargestellt. Also
ja.
Gerade was dann so die Finger der Hand angehen, also so die eigentlichen Köpfe, wenn man so möchte, die dann da auftreten und dann teilweise in Situationen dann halt abgemurkst werden, wo man sich dachte so, okay, ich hätte gedacht, vielleicht passiert mit den Charakteren ein Showdown und dann kommen so viele schon vor dem Ende um, auf Arten und Weisen, die dann einfach so, ja, plötzlich aus dem Hinterhalt kommen, wo du denkst so, ja, super, ne? Und wieder ein Charakter weg und wieder ein Charakter weg.
Ja, wir kriegen hier Sigourney Weaver als so quasi die Chefin der Hand eingeführt. Ich finde sie als Schauspielerin natürlich großartig und sie spielt das auch sehr souverän, aber ihre Rolle ist auch, also da hätte ich weiß nicht, ich finde, das ist auch unterwältigend gewesen, also da hätte man mehr draus machen können, oder? Die ist ja so langweilig.
Aber so eines meiner größten Probleme war ja wirklich, die Serie braucht so unglaublich lang, diese Charaktere erstmal zusammenzuführen. Vor allen Dingen, ja, also es fängt erstmal damit an, dass dann jeder... Wie bitte?
3 Folgen von 8,
bis
sie zusammenkommen.
Bis sie überhaupt zusammenkommen, aber bis sie wirklich zusammenarbeiten wollen, da vergehen auch nochmal einige Folgen, denn sie sind dann zwar dann irgendwann zusammen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie irgendwie zusammen funktionieren würden oder auf einer Wellenlänge sind. Nein, 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 nein. Also selbst zum Ende hin, selbst in der letzten Folge, die letzte Folge fängt wirklich damit an, dass sie immer noch diskutieren müssen, was machen wir jetzt und können wir das machen? Und das zieht sich wirklich so durch die ganze Staffel durch, dass sie immer wieder elendige Diskussionen haben und sich ständig nicht vertrauen. Und ich kann nur hoffen, dass es dann irgendwann, wenn dann von Defenders eine zweite Staffel kommt, dass sich das auf jeden Fall gehörig ändert, weil ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr, dann wieder dann die Helden dann sich gegenüberstehen zu haben und dann fangen die wieder an, irgendwelche blödsinnigen Diskussionen. Die funktionieren halt einfach als Team überhaupt nicht, finde ich, bei Defenders. Also es gibt kein Team. Es gibt die einzelnen Charaktere, aber kein Team, leider, was ich mir halt gewünscht hatte.
Ich finde auch, wie ich schon gesagt habe, gerade Daredevil, der ist so wieder, ich meine, der hat ja nach der zweiten Staffel, hat er ja mehr oder weniger gesagt, ich höre auf, ja, und war dann auch nicht mehr aktiv. Das wird ja auch am Anfang thematisiert bei Defenders, dass er halt nicht mehr aktiv ist. Und ja, das geht genauso weinerlich, wie das geendet hat in der zweiten Daredevil-Staffel, geht's dann auch wieder weiter. Und das, ich weiß nicht, das will ich nicht sehen. Ich will keinen Jammerlappen Daredevil haben. Ich will einen Daredevil haben, der durch den Raum wirbelt, der den Leuten auf die Fresse haut, und zwar spektakulär. Oh, ich habe mein Handy wieder laut gestellt. Entschuldigung. ich will das so haben wie in den ersten beiden Staffeln, wo halt wirklich geile Kampfchoreografien und so stattfinden. Und das hast du hier in Defenders auch nicht. Ich meine, es kommt der erste Kampf, wo sie alle 4 aufeinandertreffen, der ist in der 3. Folge am Ende. Ja. Und dann ist das wieder so ein Korridorkampf, der aber auch meiner Meinung nach noch nicht mal besonders gut choreografiert ist. Nee. Irgendwie ist das ziemlich schwach alles. Also ich habe so das Gefühl, die Kampfchoreografien, die da mal in den ersten Staffeln von Daredevil drin waren, die sind halt irgendwie weg, ja, die Choreografen. Ja,
zwar konnte man manchmal ein bisschen belächeln, wie der da durch den Raum tanzt und springt und Saltos macht und so. Und das war dann zwar dann ein bisschen übertrieben, aber es war halt schon geil, einfach anzuschauen. Und
es war spektakulär, ja.
Genau, sowas fehlt. Und gerade natürlich, wenn du dann hier den Danny Rand als Iron Fist hast, wo du dann halt sagst so, das ist die Waffe, das ist der super Martial-Arts-Künstler. Und dann siehst du, wie der kämpft und denkst dir so, vielleicht hätte man jemanden nehmen sollen, der das auch ein bisschen verkörpern kann.
Soll ich dir mal sagen, was ich von dem halte? Das ist der Danny Trump, ja? Das ist ein 8-jähriger Junge in einem erwachsenen Körper und Millionärssohn. Also das könnte auch der Sohn von Donald Trump sein. Tut mir leid, der ist so dumm. Der ist einfach nur dumm.
Der ist wirklich überhaupt nicht toll umgesetzt. Und gerade bei dem Charakter muss noch am meisten Arbeit reinfließen, dass das funktioniert. Eine andere Sache, die jetzt ich mir vielleicht dann auch noch wünschen würde, dann für den späteren Verlauf, aber wenn es noch weitergehen soll, dann muss es halt passieren, ist, dass die Charaktere auch irgendwo so ein bisschen, ja, sag ich mal, ihrer Heldenrolle gerecht werden. Das heißt jetzt nicht, dass sie dann halt der klassische Comicbuchheld sein muss, aber dass sie zumindest ein bisschen auch, sag ich mal, dieser Rolle einfach gerecht werden, die man sich ja dann doch von den Charakteren dann irgendwann erhofft, und nicht, dass sie dann ständig dann, sag ich mal, wieder vor den Punkt gestellt werden, dass sie sagen, okay, ich hänge jetzt alles an den Nagel und habe keinen Bock mehr und eigentlich will ich nicht. Und
ich meine, gut, bei Jessica Jones ist es ja der Charakter, der ist ja so angelegt, ja. Das kann ich noch nachvollziehen. Wobei ich sie jetzt hier in der Serie auch schwach fand, wirklich. Der Einzige, der für mich glaubwürdig war, war Luke Cage. Das ist der einzige Charakter, wo ich gedacht habe, so, ja, der ist irgendwie so seiner Linie treu geblieben und der ist nach wie vor so, wie er auch am Anfang bei Jessica Jones eingeführt wurde irgendwie. Ja, das ist der Einzige. Alle anderen, finde ich, die sind irgendwie... mit Iron Fist kann ich jetzt nichts anfangen großartig, aber soweit ich weiß, soll der eigentlich auch ein Kostüm haben. Und Daredevil, der ist für mich ein Weichei mittlerweile. Also gerade dann hinten raus, wenn das wieder losgeht mit der Elektra-Scheiße. Also wir können ja ruhig sagen, wie gesagt, die Story dreht sich ja um Elektra. Das sieht man ja schon in der ersten Folge. Direkt am Anfang, wenn die da in den Katakomben rumlaufen, habe ich direkt von hinten schon gesehen, so, oh, das ist Elektra. Ja. Direkt in der ersten Szene wusste ich schon, die Alte spielt wieder mit.
Mhm.
So, und ja, und sobald das dann irgendwie hier unser Matt Murdock spitz gekriegt hat, dass Elektra wieder unter den Lebenden wandelt. Zwar als Black Sky und nicht als Elektra, versucht er natürlich sofort wieder das Gute in ihr zu wecken und diskutiert lieber mit ihr, statt mit ihr zu kämpfen. Boah. Da kann ich mal Twilight angucken, ey.
Ja, was man vielleicht jetzt aus den ganzen Ausführungen dann entnehmen kann, ein Charakter fehlt in Defenders auch, nämlich der Punisher.
Ja,
der ist aber nicht komplett vom Tisch, denn es war ja schon relativ schnell gesagt worden am Ende von der zweiten Daredevil-Staffel, er wird eine eigene Staffel bekommen, eine eigene Serie bekommen und die kommt auch, ist auch in Arbeit und
gab es ja auch einen Teaser wieder jetzt in der letzten Folge.
Genau, gab
einen
Teaser und es steht auf jeden Fall fest, dass es eigentlich noch dieses Jahr kommen soll. Sie haben noch nicht Tag und Monat genannt, sie haben auf jeden Fall gesagt, dieses Jahr noch und den Teaser gibt's ja auch schon. Gut, ist die Frage, ob er Defenders hätte aufwerten können, aber wäre vielleicht nochmal nett gewesen, ihn dann damit einzubauen, aber andererseits, na gut, ist die Frage, was er dann da gemacht hätte. Aber das vielleicht mal so unter dem Punkt, wie geht es weiter, denn wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, boah, nee, also wo ist dieses ganze Projekt hingegangen? Ich hoffe, es wird wieder Fahrt aufnehmen.
Also der Teaser zu Punisher sah gut aus.
Ja.
Ich hoffe ja, dass sie die Kurve noch mal kriegen, weil das jetzt mit Defenders, das ist, also da habe ich mir auch wirklich, wirklich mehr von erwartet. Ey.
Eben genau, das ist der Punkt. Und einige Sachen sind ja schon mehr oder weniger sicher. Ich meine, man hat auch schon ein bisschen was an Gemunkel gehört zu Jessica Jones Staffel 2. Also da wird es auf jeden Fall weitergehen.
Ja, Killgrave kommt zurück.
Genau, und auch von Iron Fist 2 habe ich schon gelesen. Da wird es definitiv auch weitergehen.
Oh Gott, ich habe Angst.
Ja, ich hab auch erstmal Angst. So nach der ersten Staffel und nach Defenders habe ich...
Der kann nicht kämpfen, ja? Der kann absolut nicht kämpfen. Du siehst den in der Gasse, kämpft er und das ist so... Also, dem Schauspieler hätten sie mal ein bisschen Kampfunterricht geben sollen. Und dann gibt's eine Szene... Da läuft
sie haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob es sogar Schauspieler selber war, aber es gibt ja einen Tweet oder einen Post, wo dann halt gesagt wurde, dass er jetzt schon mal anfängt zu trainieren, ja. Wenn in 4 Monaten dann der Serienstart dann, also beziehungsweise die Dreharbeiten dann beginnen.
Ja, es gibt eine Szene, da hat er eine Kapuze auf und ist in der Gasse. Und dann kommen da diese komischen, auch von der Hand, diese Schergen oder so, ja, Ninjas, wie auch immer. Und dann zieht er die Kapuze auf und du siehst ihn ja mehr oder weniger nur noch mit der Kapuze und dann kann er auf einmal kämpfen.
Ja, haben die einen Stuntman vielleicht darunter
gefragt? Vielleicht. Könnte sein, dass das jemand anders war. Nee, also ganz ehrlich, das ist so peinlich gewesen.
Das Problem hätten sie ja ganz einfach dann damit gelöst, wenn er dann mal sein Kostüm kriegt, dann können sie dann einfach mal jemanden da reinpacken, der das auch gut kann.
Ja. Es gibt auch, was den Humor angeht, ich meine jetzt, die Marvel-Serien auf Netflix waren jetzt noch nie so super lustig, sollten sie auch nicht sein. Aber Jessica Jones hatte so 1-2 Momente, wo ich dann mal schmunzeln musste, gerade was so Daredevils Kostüm angeht, ne, die Sprüche, die da kommen. Mhm. Da habe ich dann schon so ein bisschen geschmunzelt. Aber
ja, nette Öhrchen, das sind Hörner.
Ja, ja. Oder du siehst scheiße aus, ne? Das ist nicht mein Schal. Ja, das waren so 2 Momente. Ich meine, Jessica Jones ist eh, ich finde Kristen Ritter macht das cool. Aber auch sie kann das nicht retten bei Defenders, weil ich finde, sie ist da auch nicht gut reingeschrieben worden. Sie hat irgendwie kaum wirkliche großartige Momente. So 1-2 gibt es. Ja, ich glaube, das Ende von der dritten Folge war das ja auch, oder war es die 4. Folge, wo sie das Auto da irgendwie reinschmeißt.
Mhm.
Das war ganz cool und so, aber da habe ich auch mehr erwartet. Also ich habe gedacht, da könnten ein paar mehr Highlights mit Jessica Jones kommen.
Ja, man hat das Gefühl, als hätte man sich nicht so richtig Gedanken gemacht, wie man die Charaktere mit dem, was sie so für Fähigkeiten haben und was sie dann einerseits als Heldenfigur, andererseits dann auch als normale Figur dann halt eben Besonderes können. Denn sie haben ja durchaus Talente oder Dinge, die sie ja dann halt schon unterscheiden von anderen, aber das wird nicht so richtig ausgespielt.
Ja. Ich meine, am Ende, wie sie den Fahrstuhl da festhält, ja, das war schon cool und dann lässt sie ihn fallen, nachdem dann die anderen beiden raus sind da, Iron Fist, also hier Danny und Luke Cage. Übrigens auch so eine der Szenen, ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, da sind jede Menge Fehler drin. Sie lässt den Fahrstuhl fallen und dann kommt ein Schnitt unten zu dem Raum, wo dann Daredevil und Elektra noch sind, wo der Fahrstuhl eigentlich unten ankommt und du siehst keinen Fahrstuhl ankommen. Der müsste doch eigentlich da reinkrachen in dem Moment, oder? Passiert nicht.
Ja, das war auch eine komische Szene, weil genau das ging mir durch den Kopf, so, boah, jetzt knallt es gleich. Ja, und du wartest auf diesen Knall, aber es gibt nie einen Knall.
Nee, das passiert einfach nicht. Und ich hatte dir auch schon, oder wir hatten schon drüber gesprochen, dass dann halt auch in der Szene, also wir spoilern hier voll, ne? Nur nochmal zur Info, wenn Elektra quasi ich weiß ihren Namen gar nicht mehr, also hier ist Sigourney Weaver, den Charakter, also die Chefin der Hand, Alexandra heißt sie, glaube ich, ja, abmurkst, also weil sie ja wieder dann Elektra ist und nicht mehr der Black Sky, ja, nimmt sie ihre Seidolche, um die zu erstechen, und dann kommen ein, zwei Umschnitte auf andere Charaktere und danach hat sie einen Katana in der Hand, um halt wirklich dem, also der Alexandra Sigourney Weaver den Rest zu geben.
Das sind passiert so einige da? Dinge, ja. Vor allen Dingen, ich meine, klar, du siehst, am Anfang siehst du, dass sie das Schwert hat, aber sie hat auf einmal dann die Dolche wieder irgendwo herausgekramt, wo auch immer die sich versteckt haben, und dann auf einmal hat sie wieder das Schwert, und genauso aber auch kann das auch gut unser alter Freund hier, der Stick, der auch dann gerne mal mit seinem Schwert rumläuft, und dann steckt er das auf den Rücken und dann siehst du ein, zwei Szenen weiter, es ist einfach, da ist nichts auf seinem Rücken,
ja,
und dann so Highlander-mäßig zieht das auf einmal wieder hervor, und du fragst dich, ne, wie damals halt eine Highlander-Serie, wie er es immer aus dem Mantel hervorzieht, und du denkst dir so, war es die ganze Zeit da? Kann doch nicht sein.
Ja, also da sind einige Anschlussfehler drin. Ja, also ich weiß nicht, so richtig, richtig gut.
Ja, und das, was natürlich,
haben die da nicht gemacht.
Ja, und das, was natürlich durchaus natürlich schwer ist, aber hier unser guter Freund, der Stick, verliert eine Hand. Und die Sache ist, ja.
Nee, er schneidet sie ja selber ab, stimmt ja.
Genau, er schneidet sie selber ab, weil er in Gefangenschaft ist. Aber der Punkt ist, du siehst ihn dann halt später mit dem blutigen Verband da stehen, und dann haben sie es auch etwas ungünstig gefilmt, dass man halt wirklich halt sieht, dass da drunter halt noch die Hand ist, von der Länge auch einfach, wie die Arme sind und wie das dann halt im Vergleich zum anderen ist, merkst du dann halt schon, okay, die haben da einfach nur so ein bisschen ausgestopft und ein bisschen Verband rumgemacht. Das haben die etwas ungeschickt gefilmt und in Szene gesetzt, dass man es halt sehr deutlich sieht, dass das halt.
Die keinen grünen Handschuh und einen Praktikanten, der da eine Stunde am Computer war? Also ich weiß nicht.
Ja, also klar ist sowas natürlich dann nicht immer ganz einfach umzusetzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Budget für die Serie so klein war, dass man solche Kleinigkeiten nicht hätte auch ein bisschen eleganter lösen können.
Ey, das Gebäude, was am Ende da zusammenfällt, ja. Ey, tu mir mal einen Gefallen, das sieht so lächerlich aus. Ich meine, wir haben alle den 11. September gesehen. Wir wissen, wie das aussieht, wenn ein Gebäude zusammenstürzt. Und wir wissen auch, dass da nicht die Polizei und die Charaktere 10 Meter daneben stehen können, während das da in sich zusammenstürzt. Also, ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Wem wollen die das denn verkaufen?
Ja, das ist auch nochmal so eine Sache für sich. Einerseits natürlich sieht es dann halt optisch so ein bisschen auch wieder mal unterwältigend aus, aber
ja, also okay. Die Effekte sind nicht gut gewesen, wirklich nicht, also da nicht.
Nee, ich habe natürlich keine Ahnung, wie das Ganze vom Budget her ausgefallen ist. Vielleicht ist jetzt in dem Fall das Problem gewesen, dass dann halt wirklich alles in die Charaktere geflossen ist, weil man jetzt in der Serie nur mal eben einen ganzen Haufen an Schauspielern hat, die man irgendwie bezahlen muss.
Ja,
scheinbar
Charlie
ist dann nichts
ist
mehr für den Rest
teuer.
Übrig geblieben ist.
Ich denke mal, Charlie Cox wird nicht billig sein, weil der halt ja schon in drei, also es ist ja schon seine dritte Staffel quasi sozusagen, mitgespielt hat. Ja, Kristen Ritter weiß ich nicht, keine Ahnung, die macht ja sonst eigentlich nicht viel. Ja, und Luke Cage und Iron Fist, ja gut, der Iron Fist-Typ, der spielt bei Game of Thrones mit, glaube ich, ne? Ja, wer weiß. Wobei ich dem kein Geld dafür geben würde. Aber egal. Ich fand es eigentlich so insgesamt, also man kann es sich angucken, es macht schon einen gewissen Spaß, wenn man die anderen Serien vorher gesehen hat, ja. Aber es ist weit unter dem Niveau, was ich erwartet hätte von einer Defender-Serie, also Defenders. Ich habe mich da so drauf gefreut und ja.
Ja, gerade eben mal mit dieser wirklich großen Ankündigung, also wo es dann gestartet ist, das ganze Projekt, hat man ja schon direkt gesagt, was Sache ist und wohin das Ganze führen soll. Und die Erwartungen waren sehr hoch, aber nach dem, was versprochen wurde und so wie es dann ja auch gestartet ist tatsächlich, waren durchaus, die Erwartungen kamen ja nicht von ungefähr und ja, die wurden jetzt halt dann leider nicht ganz erfüllt, um nicht zu sagen, bin ich jetzt doch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen worden.
Ich hatte dich vorher gewarnt.
Ich hoffe das Beste, dass sie nochmal die Kurve kriegen und dann doch nochmal qualitätsmäßig mal wieder einen Schritt nach vorne machen, weil es, ich denke auch mal, dass Netflix keine Lust hat, sich die Schmach zu geben.
Nee.
Ich denke mal, die werden auch einiges rein investiert haben in das Projekt. Nicht nur ins Marketing, sondern auch in die Sache an sich. Und ja, es wäre schon fatal, wenn die das jetzt weiterhin auf dem Niveau nur halten und es nicht nochmal schaffen, dann wieder an, sag ich mal, den Anfang anzuknüpfen.
Ja. Ja, und du hast schon gesagt, also Punisher kommt. Ich meine, da gibt's ja schon einen Teaser von und das ist das Nächste. Dann Jessica Jones, Staffel 2 ist bestätigt. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das wird dann auch wieder besser. Ja, und Daredevil Staffel 3 ist bestätigt, was das Ende von Defenders noch umso beknackter macht. Also beziehungsweise, ich meine, es wird ja eh aufgelöst, aber...
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so ein Ding, ich meine, wir haben gesagt, wir spoilern. Du siehst, wie Daredevil theoretisch stirbt, beziehungsweise verbuddelt wird.
Ach komm, ey, die sind beide nicht tot, auch Elektra nicht.
Ja, nee, also gerade natürlich, wenn du siehst, dass er da noch überlebt hat, ist es wirklich sicher, hundertprozentig sicher, dass Elektra noch lebt. Und
die ja
ich denke mal auch bei
untot ist.
Ja, und ich denke auch selbst hier die Gau, die da unten stand, die wird mit Sicherheit auch noch überlebt haben.
Ja, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, ne? Das wird ja irgendwie geklärt, dass die so eine Substanz irgendwie zu sich nehmen, um quasi unsterblich zu sein. Oder
ja, die Sache ist genau, das, was uns die Serie sagt, ist ja, dass diese Substanz, womit die Hand eben diese Fähigkeit hat, ewig zu leben, beziehungsweise sich immer wieder zu regenerieren, ist tatsächlich aus diesen Drachen gewonnen. Diese Drachen, die ja dann auch unser Iron Fist, also ich sag mal, jetzt nicht exakt der Drache, aber grundsätzlich die Drachen, die ihm ja quasi die Fähigkeit geben.
Ja, und einer liegt unter New York, rein zufällig.
Genau.
Ja, fand ich auch ein bisschen albern. Naja, okay, irgendeine Handlung müssen sie ja haben, aber ich, wie gesagt... Nicht so geil. Ja, und man sieht dann am Ende, ach so, das habe ich übrigens heute in dem Podcast noch gehört, in einem anderen Podcast. Daredevil liegt ja am Ende da in so einem Kloster oder so, ne, im Krankenhaus. Mhm. Und dann wird irgendwie eine Schwester Mary gerufen und das ist wohl seine Mutter, ne? Habe ich schon gehört. Soll wohl in den Comics so sein. Ich, keine Ahnung, aber soll wohl.
Also das kann gut sein. Darauf habe ich gar nicht, ich habe auf den Namen nicht geachtet, muss ich tatsächlich sagen. Mir war das gar nicht so bewusst, dass der Name in der Situation so wichtig ist.
Anderes Universum. Nee, wie gesagt, das habe ich heute im Podcast gehört. Das soll wohl andeuten, dass dann, also wenn sie sich an die Comics halten, seine Mutter da in dem Kloster ist. Ja, ich meine, sein Vater ist ja tot, das wissen wir.
Genau.
Aber die Mutter scheint dann wohl da in dem Kloster als Nonne, Krankenschwester, wie auch immer, zu sein. Ja, weiß gar nicht, 2019, ne, oder so, Daredevil Staffel 3.
Ja, wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Zu dem einzigen Charakter, zu dem ich jetzt noch nichts gehört habe, ist jetzt Luke Cage. Also da habe ich noch nichts gehört im Sinne von einer zweiten Staffel. Würde mich wundern, wenn es keine gibt, aber das ist tatsächlich der einzigste, von dem ich jetzt noch nichts gehört habe.
Und das ist meiner Meinung nach der konsistenteste Charakter gewesen. Also der wirklich, wie gesagt, Jessica Jones Staffel 2, dann seine eigene komplette Serie, Staffel und jetzt bei Defenders, der wirklich konsistent so ist, wie er da auch war, von Anfang an.
Ja.
Alle anderen haben sich irgendwie, also Daredevil sowieso, das ist eine Heulsuse geworden, ja, Danny Rand kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, und Jessica Jones ist in Defenders auch nicht das, was sie in ihrer eigenen Serie war. Also die ist da ziemlich schwach geschrieben, tut mir leid.
Nö, Luke Cage bleibt auf jeden Fall seiner Linie treu, trinkt gerne mal einen Kaffee.
Ja, na gut. Ja, Rosario Dawson sind wir gar nicht drauf eingegangen, also Claire Temple, der Charakter, der sich durch alle Serien und Staffeln durchgezogen hat, der meiner Meinung nach ja eigentlich dafür da sein sollte, um die vier eben zusammenzuführen, hat hier sein Ziel auch irgendwie verfehlt, ne? Also so richtig geklappt hat das nicht.
Nee, das wäre auch tatsächlich überzeugender gewesen als wäre auf jeden Fall, sag ich mal, nachvollziehbar gewesen, wenn sie tatsächlich so die treibende Kraft wäre und nicht hier der Stick, der dann versucht, irgendwie die Leute zu mobilisieren.
Ich weiß auch nicht, warum sie den wieder zurückgebracht haben. Also
naja. Vor allen Dingen, weil er ja nun mal wirklich nicht sympathisch wirkt. Also würdest du dem folgen wollen, jetzt so auf Anhieb? Ich denke nicht.
Ja, Stick, der ist ein Anti-Held, ne? Der ist halt, der hat zwar das Herz im Prinzip am rechten Fleck, also er will das Richtige tun, aber seine Methoden sind ein bisschen fragwürdig, sag ich mal, ne?
Ja, seine Methoden sind fragwürdig und selbst wenn man bei ihm noch sagt, er scheint grundsätzlich das Richtige zu wollen, ich meine, das ist ja dann auch wieder so eine Schattenorganisation, die er angehört, ne? Wer weiß, was die eigentlich so genau getrieben haben. Das wird ja, ich meine, der Charakter wird zwar beleuchtet, aber die ganze Gruppe, die hinter ihm steht, beziehungsweise jetzt bei Defenders wird ja gesagt, die sind alle ausgelöscht worden. Aber was sie da genau gemacht haben, wird ja jetzt auch nicht beleuchtet. Wer weiß, was die noch für Dreck am Stecken haben vielleicht.
Ja, das weiß man nicht. Aber ich meine, Stick wird ja wohl nicht wiederkommen, denke ich mal. Der hat es ja hinter sich.
Davon ist zumindest auszugehen. Und einige der Charaktere von der Hand, die sind ja einen Kopf kürzer gemacht worden, sprichwörtlich.
Ja. Ja.
Es wäre überraschend, wenn die wiederkommen. Der eine, gut, der wurde ein bisschen aufgepiekst. Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Die Gau ist am wahrscheinlichsten, dass sie wiederkommt, würde ich sagen.
Ich denke, die Gau und auch Elektra, die werden wohl wiederkommen.
Genau.
Ja. Fazit haben wir im Prinzip schon alles hier durchgekaut. Ist nicht so geil. Also kann man gucken, aber erwartet nicht zu viel.
Ja, Fazit. Tatsächlich diesmal ein Mecker-Podcast, wie man sagen könnte.
Ja, wirklich. Also, obwohl bei Hellblade waren wir gar nicht so negativ, wie ich ursprünglich gedacht habe. Also, wir waren zwar jetzt nicht einstimmig, doch wir waren einstimmig, aber wir waren jetzt nicht komplett positiv und auch nicht komplett negativ, sondern eben so mittendrin irgendwo, ne?
Ja, genau. Ich würde mal sagen, bei Hellblade kann man auch, wenn es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen spät ist, darauf einzugehen, kann man halt sagen, so ja, kann man machen, ist okay, macht man jetzt nicht grundsätzlich was falsch. Bei Defenders ist es dann halt wirklich die Sache, wenn man jetzt nur Defenders gucken möchte, würde ich sagen, ja, nee, muss nicht. Wenn man jetzt natürlich die anderen Serien geguckt hat, sollte man schon Defenders gucken. Einerseits, weil die Geschichte weitererzählt wird, andererseits, weil schon nur einige Momente ganz gut sind. Wenn man jetzt aber Daredevil, Jessica Jones etc. nicht gesehen hat und jetzt sich einfach nur dachte, ach komm, ich gucke mir einfach die gemeinsame an und das reicht mir, weiß ich nicht, würde ich vielleicht nicht machen wollen.
Ja, die Frage ist halt, ne, wenn man das wirklich gucken wollen würde, wie fängt man an? Am besten fängt man mit Iron Fist an, guckt danach Luke Cage, dann Defenders, dann Jessica Jones und dann Daredevil, wa? Da steigert man sich wenigstens.
Ach so, meinst du, ja. Aber ist die Frage, ob man das dann durchhält, wenn man da mit den schlechten Sachen anfängt, ob wir denn dann wirklich...
Ja, nur, es wird ja immer besser, freut man sich ja doch. Ja,
das ist dann genauso wie, wenn du bei Spielen dann solche Kritiken hast, wie, ja, die ersten 2 Stunden sind scheiße, aber danach wird's gut. Und du denkst dir so, will ich jetzt wirklich 2 Stunden scheiße spielen, nur wenn danach das gute Spiel kommt?
Das ist immer das Problem, ja. Das ist so eine Hürde, die man dann nehmen muss. Nee, ich denke mal, die Leute, die hier wirklich die Serien geguckt haben, eben Daredevil und Jessica Jones und so, die werden das sich auch geben. Aber wie gesagt, erwartet da nicht zu viel. Das Niveau hat also wirklich, wirklich nachgelassen.
Ja, und das, um vielleicht nochmal was Schönes zu sagen, dass das Gute ist, wir haben wieder direkt die Möglichkeit, die gesamte Staffel, wenn wir denn wollen, wenn wir die Zeit haben, am Stück zu gucken. Die sind wieder alle auf einen Schlag veröffentlicht worden, ja, wieder die Folgen. Und du hattest allerdings einen Negativpunkt. Deswegen wollte ich das gerade nämlich nochmal ansprechen.
Sehr gut.
Eine Sache geht nämlich nicht, jetzt darfst du nämlich.
Ja, ich gucke die Serien teilweise auf meinem Tablet, dann halt auf der Arbeit, nehme ich die mit, habe die Netflix-App da drauf und man kann mittlerweile so gut wie alles eigentlich runterladen bei Netflix. Aber ausgerechnet die Netflix-eigene Serie Defenders, die sie selbst produziert haben, die kann man jetzt nicht runterladen.
Ja.
Also nicht mitnehmen, offline gucken geht nicht. Man muss dann eine Internetverbindung haben, um das gucken zu können unterwegs. Und ja, sorry, hat nicht jeder und finde ich echt von Netflix einen miesen Service. Gerade bei ihrer eigenen Serie, was soll denn das? Machen die das jetzt, weil das neu ist und als vielleicht Kopierschutz, damit es nicht ins Netz gestellt wird? Was für ein Quatsch, wenn die Serie gelaufen ist im Fernsehen, beziehungsweise sobald die auf Netflix wenn sie es nicht schon vorher vom Server runtergepopelt haben, dann ist die spätestens dann, wenn sie veröffentlicht wurde, sowieso im Netz. Also was soll der Scheiß?
Richtig, das ist eigentlich wieder, ja, das ist eigentlich wieder so ein Punkt, wo dann die Leute profitieren, die eben solche illegalen Sachen anbieten, weil über den illegalen Kanal kriegst du es ja als Download, als Datei, wenn du haben willst, ne?
Ja, ja,
klar. Aber dann auf dem legalen Weg würde dieser Service dann verweigert, ne? Und das ist halt eben so ein Punkt, ne? Am besten kannst du den illegalen Weg doch kaputt machen, wenn du einen vernünftigen legalen Weg anbietest und nicht, dass dann auf einmal der illegale Weg attraktiver wirkt. Das ist doch jedes Mal das gleiche Ding wieder.
Ja, und ich hatte gedacht, gerade Netflix, die hätten das begriffen, ja, weil bei Amazon kannst du auch alles runterladen. Da geht wirklich alles. Mhm. Und bei Netflix war es halt am Anfang so, dass es nicht alles ging. Ich weiß gar nicht, ich hatte am Anfang auch irgendwas, was ich da nicht runterladen. Ach so, ich glaube, Dings war es. Fargo. Fargo ging auch nicht. Konnte ich auch nicht runterladen. Aber da kann ich es vielleicht noch nachvollziehen, weil das ist ja keine Netflix-eigene Serie. Vielleicht ist da irgendein Rechteproblem, dass da der Rechteinhaber sagt, so, nee, wir wollen das nicht.
Weißt du, sowas kann man dann noch verstehen. Zwar muss man dann auch mit dem Kopf schütteln und sagen, ja, warum verbietet ihr das? Ne, das ist eigentlich blöd, aber okay, dann liegt es vielleicht nicht in deren Hand. Aber gerade wenn,
ja, aber
wenn
die es nur mal
was
Serie,
Eigenes
ja.
ist. Ne?
Die eigene Produktion. Und die anderen Sachen gehen ja auch, Daredevil und so, soweit ich das noch im Kopf habe, geht das. Wahrscheinlich ist es, weil es neu und frisch ist, wollen sie das nicht, soll eine Online-Verbindung bestehen. Also danke Netflix, ja, sage ich dann nur.
Ja, muss auf jeden Fall nicht sein und für, sag ich mal, die Zufriedenheit der Kunden wäre es dann halt schon besser, wenn sie dann halt eben den Service dann anbieten würden. Aber nun gut, das ist halt jetzt nochmal so ein zusätzlicher Tropfen, wie gesagt, und einen anderen Punkt, da haben wir jetzt ja eigentlich so weit abgearbeitet.
Der hätte mir jetzt die Serie nicht vermiest, wenn sie denn wirklich geil gewesen wäre, ja, aber das kommt natürlich dann jetzt zusätzlich noch als Negativpunkt hinzu.
Genau.
Wobei die Serie da nichts für kann. Ne? Das ist dann wieder Netflix-Politik. Aber trotzdem hat mich das dann auch gestört und war auch einer der Dinge dann, wo ich gesagt habe, so, ey, warum? Das war schon so ein Ding, was so einen negativen Beigeschmack hatte. Und dann war die Serie auch echt nicht so gut. Und ja, trübt das Gesamtbild halt. Ja, dann sind wir durch für heute, wa?
Würde ich doch sagen. Wir haben 2 Themen abgearbeitet, sind jetzt doch auf eine ordentliche Podcast-Laufzeit gekommen.
Hat sich halt angeboten.
Es hat sich angeboten, weil wir das gerade beides so auf der, es brannte uns quasi unter den Fingern, dass wir mal drüber sprechen. Wir haben quasi beides jetzt einigermaßen zeitnah beendet gehabt und es bot sich doch an, jetzt einfach beides dann abzufrühstücken, weil wir auch gesagt haben, dass die Themen für sich ein bisschen kurz sind, weil wir da nicht so viel drüber sagen können, wollen, etc. Also das waren jetzt halt auch einfach Themen, die jetzt, wir wollten zwar drüber reden, aber es waren jetzt halt nicht unbedingt so unsere Traumthemen. Deswegen haben wir jetzt beide in einem Cast einfach zusammengepackt.
Ja, ich hoffe, das stört die Hörer nicht, dass das jetzt so ein bisschen eigentlich nicht thematisch zusammenpasst, ne? Also Hellblade als Spiel und Defenders als Serie. Eigentlich wollten wir Defenders ja auch eher noch zusammenpacken, entweder mit Iron Fist, da wolltest du aber nicht drüber reden, oder halt mit Spider-Man, den du noch nicht gesehen hast, ja, leider. Aber ich würde sagen, Spider-Man, wenn, dann sowieso macht man da einen kompletten Cast, einen eigenen Cast rum. Wenn vielleicht Maurice den auch noch gesehen hat, der hat den, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
Ja, vor allen Dingen, weil zwar ja grundsätzlich das scheinbar im gleichen Universum spielt, aber ja nicht wirklich was miteinander zu tun hat.
Nee, die Netflix-Serien, die sind schon, die spielen schon irgendwo in ihrem eigenen Kosmos.
Genau, es wird zwar, oder am Anfang wurde zumindest so ein bisschen der Eindruck durch Kommentare dann halt erweckt, dass es schon irgendwie das Universum zu sein scheint, aber es wird nicht weiter darauf eingegangen. Also
nee, das macht S.H.I.E.L.D. zum Beispiel stärker, also die nehmen ja wirklich Bezug auf die Filme und es wird auch immer wieder
S.H.I.E.L.D. und jetzt denke ich auch mal Inhumans, ne?
Ja, das kommt ja jetzt auch, stimmt. Ja, S.H.I.E.L.D. muss ich auch noch gucken, die vierte Staffel jetzt, also die läuft ja schon und ja, ich warte jetzt drauf, bis dann alle Folgen mal da sind, bis ich mir das gebe, weil sonst macht das keinen Spaß. Ich bin halt auch ein Binge-Watcher, also wenn, dann muss das direkt durchgehen. Ich kann das nicht leiden, wenn ich jede Woche nur eine Folge kriege. Das ist also so wie hier die Game of Thrones-Jünger, die wirklich jede Woche hecheln. Da habe ich keinen Bock drauf. Das kann ich mir nicht antun.
Ja, aber ich bin so schlimm.
Ja, du hast doch jetzt Glück. Es kommt doch jetzt die letzte am Wochenende, oder? Ist doch noch Feierabend dann.
Ja, die letzte kommt schon. Oh, ist aber traurig. Ich weiß, wie lange du dann wieder warten musst dann auf die nächste Staffel. Oh.
Ja, sie drehen doch schon, soweit ich weiß, für die 8. Staffel, oder? Wir haben da jetzt angefangen.
Ja, aber das ist ja nun mal jetzt auch das Traurige, dass wir jetzt dann halt auch wissen, dann ist dann auch Schluss und dann bist du erstmal ohne Game of Thrones Futter.
Oh, ja, sie, ja. Sie hätten ja aus der Dunkle Turm eine Serie machen können, statt einen Scheißfilm, der total Grütze sein soll. Ja.
Ja, das ist aber nochmal ein Thema für einen anderen Tag.
Ich würde sagen, wir haben ja sowieso vor, mal irgendwann einen großen Serienpodcast zu machen, wobei ich nicht weiß, wer da alles genau mitmachen wird, aber schauen wir mal. Ich habe da auch so ein paar Sachen, die mir unter den Nägeln brennen, was Serien noch angeht und du, glaube ich, auch. Deswegen.
Genau, und dafür heben wir uns auf jeden Fall auch die guten Serien auf und die verpulvern wir jetzt nicht einfach hier so nebenbei.
Nee, genau, das wollte ich damit sagen. Da können sich die Hörer dann, wenn sie Interesse daran haben, drauf freuen. Ich meine, wer Bock hat, kann ja mal in die Kommentare schreiben, über welche Serien er gerne was hören will. Wenn wir sie gesehen haben, können wir da gerne mal drüber quatschen. Weil ich bin mittlerweile auch ganz ehrlich, im Moment verbringe ich fast mehr Zeit mit Serien als mit Zocken. Irgendwie ist gerade so.
Ja gut, das trifft jetzt auf mich nicht unbedingt zu.
Ja, im Moment
aber
schon.
Es gibt schon so ein paar Sachen, die wir vielleicht mal besprechen sollten, was Serien tatsächlich angeht.
Ja, ich gucke halt viel Serien und so halt in der Pause auf der Arbeit oder so. Oder halt, wenn ich mal gerade irgendwie ein paar Minuten Zeit habe, dann lasse ich halt für eine Viertelstunde oder so die Serie laufen und guck das in so Häppchen immer nach und nach. Deswegen, das kann ich mit dem Zocken nicht so gut. Also ganz ehrlich, so Handyspielchen ist nicht meins, überhaupt nicht. Und 3DS habe ich auch nicht immer dabei, aber mein scheiß Tablet, das habe ich immer dabei. Dann gucke ich halt irgendwie lieber Serien, als dass ich da irgendwelche Mobile Games zocke. Nee, gut. Dann war's das für heute.
Ja, wir haben auch lang genug gequatscht und dann würde ich sagen, bringen wir das Ganze mal jetzt zu einem Ende. Wir haben zu beiden unseren Senf beigetragen und damit würde ich sagen, ist ausreichend besprochen worden und dann können wir uns verabschieden. Außer du hast jetzt noch irgendwas, was du jetzt ganz schnell einwerfen möchtest.
Guck Jessica Jones. Nee, eigentlich nicht.
Gut, alles klar.
Okay.
Dann macht es gut. Das war's von mir, euer Andreas.
Ja, ich sag dann auch ciao, bis demnächst. Euer Kai.